Herzlich willkommen zu Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Katechon. Mein Name ist Jonathan Danubio und neben mir sitzt heute der Leiter der Bibliothek, Herr Dr. Wolfgang Fenske.
Hallo. Ja, hallo.
Wir sprechen heute über die konservative Revolution, oder man muss eigentlich sagen, die sogenannte konservative Revolution, ein Sammelbegriff für die außerparlamentarische Rechte der Weimarer Republik. Die konservative Revolution ist, um diesen hässlichen und überstrapazierten Begriff umstritten mal zu vermeiden, eine berüchtigte Strömung, Bewegung innerhalb der Geschichte des deutschen Konservatismus. Und bevor wir jetzt direkt zu den Sachen selbst kommen, eine Erinnerung, wir hatten ja mal bei Katechon eine Folge gehabt über die persönlichen Zugänge der Mitarbeiter der BDK zum Konservatismus. Bei mir war es eben Liberalismus, Libertarismus und Sie, Herr Fenske, Sie hatten damals erzählt, dass für Sie ja Arthur Möller-Vandenbroek, also einer der wesentlichen Protagonisten der konservativen Revolution, sehr prägend war. Mhm. Und insofern bin ich, nie tiefergehend mit der konservativen Revolution befasst habe, wenn man mal so große Namen wie Ernst Jünger und Karl Schmidt oder Oswald Spengler ausklammert, habe ich mich nie damit tiefer befasst. Und insofern bin ich auch persönlich jetzt gespannt, was an neuen Erkenntnissen aus unserem heutigen Gespräch hier erwächst. Bevor wir zum Inhalt kommen, der Begriff konservative Revolution, das ist vielleicht der trivialste Einwand. Das klingt irgendwie komisch. Ne? Der Konservative ist jemand, der bewahren will. Der Revolutionär ist jemand, der den Bruch möchte, der zerstören möchte. Also eine seltsame Verbindung von Wörtern. Woher kommt dieser Begriff eigentlich?
Also ich denke, das ist eine sehr, sehr schöne Eingangsfrage. Ich denke, dass gerade dieser innere Widerspruch dieses Terminus, also dieses Oxymoron, konservative Revolution, einen großen Reizstand auch der Sache selbst ausmacht. Das macht sofort hellhörig. Man ist erstaunt, man hört näher hin, was hat es denn damit auf sich? Und in der Tat ist es so, dass diese Bewegung ja zwei einander widerstreitende Tendenzen in sich vereint. Also wie Sie schon sagten, das herkömmliche Verständnis von Konservatismus, vom lateinischen Conservare her, besagt ja, dass man Dinge bewahrt. So. Und mit einem bewahrenden Impetus ist es natürlich kaum vereinbar, dass man auf einmal ein Revolutionär wird. Denn die Revolution bedeutet ja letztlich die Umwälzung der großen Institutionen, der Grundlinien des Zusammenseins, eben auch des politischen, Auswechslung der Eliten und was es an Merkmalen einer Revolution mehr gibt. Es ist natürlich schwer, beides zusammenzudenken. Es wird in dem Augenblick einfacher, wo man sich klar macht, dass der Konservatismus ja durchaus auch seinem Selbstverständnis nach immer weitaus mehr war als eine rein bewahrende Größe. Armin Mohler, auf den wir gleich nochmal ausführlicher kommen, der hat das mal etwas verächtlich den Gärtnerkonservatismus genannt. Also die Annahme, alles, was da wächst im Garten, sei es Unkraut oder die schönste Pflanze, alles müsse bewahrt werden. Das ist natürlich auch aus konservativer Sicht illusorisch und nicht zielführend. Warum? Weil der Konservative natürlich immer einen eigenen Impetus, auch einen eigenen Ansatz hat davon, was er politisch durchsetzen will. Und wenn er nur bewahrt, dann ist er ja schon begrifflich immer in der Reaktion, immer nur sozusagen dazu verdammt, das, was es ohnehin gibt, zu bewahren oder aber, wenn die Zeit läuft, der Moderne es erzwingen, sozusagen die Weiterentwicklung wenigstens aufzuhalten und zu verlangsamen. Das ist so eine Tendenz, die wir heute etwa beim Konservatismusbegriff von Andreas Rödder haben, die Annahme eben vertritt, der Konservative, die Aufgabe des Konservativen sei, die Entwicklung der Moderne so weit hinauszuzögern, bis sie allgemeinverträglich wären. Das ist natürlich aus meiner Sicht nicht hinreichend und nicht zielführend. Der Konservative hat natürlich einen eigenen Impetus, ein eigenes Wollen. Und wenn Sie dazu kommen, das zu sagen, dann wird natürlich der Begriff der Revolution auf einmal auch verständlich, dass man sagt, gut, wir leben in Verhältnissen, also die so weit weg sind von dem, was der Konservative eigentlich will, dass wir eigentlich eine Umwälzung der geistigen Grundlagen brauchen, um überhaupt das, was konservativ ist, wieder sichtbar zu machen und hervorzuholen.
Das heißt, wenn wir jetzt mal verallgemeinert nochmal beim Konservativen bleiben, der Konservative muss aus der Überlieferung immer eine Auswahl treffen. Also so verstehe ich Ihre Worte. Man kann nicht einfach konservieren, alles, was da war, sondern man muss immer schauen, wo gibt es was Anschlussfähiges, was muss auch verworfen werden, weil es eben, ich sag mal, nicht zeitlos ist, sondern eben zeitgebunden. Und dass es auch bei der konservativen Revolution genau darum geht, letztlich zu unterscheiden, woran können wir anknüpfen und woran nicht.
Ganz genau. Wir werden nachher noch sehen, dass die Vertreter der konservativen Revolution, also der einzelnen Richtungen dieser Bewegung, durchaus an sehr unterschiedlichen Größen angeknüpft haben, auch mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen dann am Ende. Aber wie Sie schon sagen, die Leistung, die der Konservative schon mal erbringen muss, ist die Auswahl zu treffen, welche Überlieferungen ziehe ich heran, welche Tradition, was wähle ich von ihnen aus, was ist erhaltenswert tatsächlich oder was muss wieder zur Geltung neu gebracht werden. Und das sind schon Fragen, die also auch innerhalb eines konservativen Milieus hoch umstritten sind, hoch diskutiert werden. Ganz zu schweigen davon, wie bringe ich das in den heutigen Diskurs ein. Das ist eine hochaktive Rolle, die mit dem Bewahren des begrifflichen Konservarens, Konservare des begrifflichen Bewahrens überhaupt nicht eingeholt werden können. Der Begriff der konservativen Revolution, das kann ich vielleicht an der Stelle nachtragen, der reicht zurück bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Politisch relevant wurde er allerdings zuerst im Jahre 1927, als Hugo von Hofmannsthal, ich glaube es war am Audimax der Universität München, eine Rede gehalten hat, das Schrifttum als geistiger Raum der Nation. Und da taucht das erste Mal der Begriff der konservativen Revolution auf, in einem Feld, das also weiter rezipiert wurde, jetzt nicht in einzelnen Buchstellen, die man im 19. Jahrhundert hier und da noch finden mag, sondern an einer sehr prominenten Stelle, auf die dann sich später auch die meisten bezogen haben. Also das kann man sagen, ist faktisch doch das Datum, wo dieser Begriff das erste Mal prominent erscheint. Mhm. Und wurde dann für unsere politische Diskussion, die wir auch wir jetzt letztlich hier führen, oder geistespolitische, geistesgeschichtliche Diskussion, relevant durch eine Doktorarbeit, nämlich durch eine Doktorarbeit von Armin Mohler. Armin Mohler war Politikwissenschaftler, mittlerweile verstorben. Und er hat im Jahre 1949 eine Dissertation vorgelegt bei Hermann Schmalenbach und Karl Jaspers zum Thema die konservative Revolution in Deutschland 1918 bis 1932, Grundriss ihrer Weltanschauung.
Das war also für unsere Hörer, Sie halten hier gerade die Erstausgabe in der Hand.
Ich halte gerade
hier in unseren heiligen Hallen
haben. Mit leicht feuchten Händen die Erstausgabe in der Hand, die damals übrigens relativ schmal war. Das waren keine 300 Seiten. Denn ich muss sofort hinzusetzen, die eigentlich prominentere Ausgabe ist dann deutlich später erschien, nämlich 1972 in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, deutlich erweitert im Umfang und nochmal deutlich ausgearbeitet. Da hat Mohler im Grunde seine eigene Dissertation nur als Grundstock genommen und dieser Band hat dann allein schon der erste Band 551 Seiten. Es gab doch noch einen Ergänzungsband dazu, nicht wahr? Der wurde dann später noch nachgetragen in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft auch.
Genau.
Ja, so war mir doch. Den halte ich jetzt nicht gerade in Händen. Also wir sehen die prominenteste Auflage aus der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft mit über 500 Seiten plus Ergänzungsband. Und dann hat schließlich, und nicht zu vergessen, im Jahre 2005 Karl-Heinz Weißmann noch eine vollkommen überarbeitete Fassung dieses Buches vorgelegt. Also wir sprechen letztlich bei diesem Werk von drei Generationen, der eigentlichen Dissertation von 1949, erschienen 1950, die wohl prominenteste Auflage der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft von 1972 und eben, und wer sich heute dafür interessiert, wird darauf zurückgreifen, denn das ist im Buchhandel eben erhältlich, die von Weißmann vollständig überarbeitete Fassung von 2005. Und auf eines müsste man vielleicht eingangs noch eingehen, zum Verständnis. Das, was Mohler da untersucht hat, Sie sprachen eingangs von der außerparlamentarischen Rechten der Zwischenkriegszeit, das ist natürlich nur ein Sammelbegriff. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, Mohler ist, es war noch im vordigitalen Zeitalter, ne? Mohler ist also in die Bibliothek und Archive gegangen, zum Teil auch von Bünden und Parteien und was es da alles so gab, wo er also Zugriff hatte und hat tatsächlich Blatt für Blatt und Pamphlet für Pamphlet und Flyer für Flyer, wie wir heute sagen würden, durchgearbeitet und hat geguckt, was gibt es da und hat sozusagen im Nachhinein dann sozusagen mit dem Blick des Nachgeborenen versucht, das Material zu ordnen und zu raffen und zum Begriff zu verhelfen. Und das, was wir heute konservative Revolution nennen, das haben die, also hier und da mal randständig selbst konservative Revolution genannt. Es gab einen Denker, Edgar Julius Jung, auf den kommen wir nachher noch, der hat selbst mal von der konservativen Revolution gesprochen, aber das war jetzt ohne großen programmatischen Eifer Also der Begriff der konservativen Revolution, das muss man so deutlich sagen, ist einer, den der im Nachhinein gefunden wurde, um ein Phänomen der Zwischenkriegszeit zu beschreiben. Es ist aber nicht etwa so, dass die Protagonisten dieser Bewegung in der Weimarer Zeit gelebt hätten, in dem Bewusstsein, wir sind jetzt konservative Revolutionäre und wir machen dies und das, sowas freilich nicht.
Ja, ich darf diese Gelegenheit nochmal nutzen, um nochmal Eigenwerbung zu machen. Nicht nur haben wir die Erstausgabe hier bei uns im Bestand, sondern wir haben ja auch Teile des Zettelkastens von Armin Mohler im Archiv, mit dem er diese mühevolle Kleinstarbeit geleistet hat. Also da sind bibliografische Notizen, was ist zu diesem und jenem Denker Neues erschienen. Und daher kommen ja auch immer diese Nachträge. Also Mohler hat letztlich zeitlebens an der Erweiterung der Bibliografie zum Thema gearbeitet.
Richtig, ja.
Bevor wir jetzt zu den einzelnen Strömungen der konservativen Revolution kommen. Sie hatten es gerade gesagt, ist ein Sammelbegriff. Mohler hat eben versucht, Schneisen zu schlagen in ein letztlich erstmal unübersichtliches Feld, hat dann verschiedene Strömungen da herausgearbeitet. Da kommen wir gleich dazu. Es ist ja mittlerweile eine Binsenweisheit, dass Begriffe und Ideen nicht im luftleeren Raum entstehen. Sie hatten auch gesagt, der Begriff konservative Revolution in dieser Kombination taucht irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts auf. Diese Idee, dass man das Konservative und das Revolutionäre, ich sag mal, das Auswählen, das Wiederherstellende verbindet, ist ja auch nicht in einem luftleeren Raum entstanden. Also bevor wir uns jetzt den Strömungen zuwenden, müsste man sicherlich noch mal auf die geistige Ausgangslage der konservativen Revolution zu sprechen kommen, also nach 1918 letztlich.
Könnt jetzt fast antworten, indem ich sage, das Eigentümliche der konservativen Revolution ist gerade, dass sie im luftleeren Raum entstanden ist. Nämlich warum luftleerer Raum? Man muss sich das so vorstellen, das Deutsche Reich hatte kapituliert 1918. 1819 war also Ende des Krieges, Untergang des Wilhelminischen Reiches, Gründung der Republik, der Weimarer Republik. Aber das Empfinden, gerade auf Seiten der intellektuellen Rechten, war im Grunde eines, wir leben, und so hat es Armin Mohler auch in seiner Dissertation beschrieben, wir leben letztlich in einem Interregnum, also in einer Zeit des Zwischenzustandes. Das Alte ist nicht mehr, der Wilhelminismus ist untergegangen. Zudem wollte auch keiner der konservativen Revolutionäre zurück. Es gab Monarchisten sicherlich, es gab auch Alldeutsche, es gab auch Altkonservative, die gab es alle noch, aber das ist nicht die Bewegung, von der wir heute reden. Die, von denen wir heute reden, die wollten dahin nicht zurück. Aber das Neue, das war gerade mal, durch Gründung der Republik entstanden, war aber unbefriedigend in seinen Phänomenen, in seiner geistigen Grundlegung. Wir wissen alle, hoffentlich noch aus dem Schulunterricht, nicht wahr, die zig Kabinette, die es da gab und Straßenschlachten zwischen Linken und Rechten, also ein hochbrisantes Feld, sowohl parlamentarisch als auch tagespolitisch. Jeder wusste oder ahnte zumindest, das ist kein dauerhafter Zustand, so kann es nicht sein. Und genau in der Situation haben sich diese Rechten, die eben nicht sich in Parteien engagierten, die im Landtag oder im Reichstag da präsent waren, sondern eben außerhalb der Parlamente dachten und arbeiteten, haben die sich gefragt, was bleibt uns denn nach? Woran können wir anknüpfen und was sind die Dinge sozusagen, die uns geblieben sind, auch nach dem Untergang des Wilhelminischen Reiches?
Könnte man sagen, dass die konservative Revolution, ich sag mal, nach Versailles, nach dem verlorenen Krieg, erstmal eine Art Bestandsaufnahme versucht zu leisten. Was bleibt jetzt eigentlich noch? Womit können wir überhaupt noch arbeiten? Welche Bestände sind weggebrochen? Man muss jetzt erstmal eigentlich bei Punkt Null anfangen und sichten, was ist denn überhaupt noch da?
Was ist überhaupt noch da, ganz genau? Darauf komme ich gleich, wenn wir die fünf Richtungen, die Armin Mohler herauspräpariert hat, nachvollziehen. Ich wollte vorher nochmal darauf hinweisen, dass Mohler, wir beziehen uns also heute in diesem Podcast vor allem und in erster Linie auf Mohler, weil er eben da die Pionierarbeit geleistet hat. Es gibt noch andere Arbeiten, die in den letzten Jahrzehnten erschienen sind. Das wäre alles eigene Podcasts wert, ob und inwieweit die hilfreich sind, was sie noch ergänzen oder nicht, jeder ahnt es, heutzutage natürlich oft auch mit politischer Intention Dinge dann auch bewusst, einseitig interpretieren. Aber das wäre alles ein Thema für sich, darauf können wir heute nicht eingehen. Wir versuchen heute sozusagen die konservative Revolution so zu rekonstruieren, wie Mohler sie in Grundzügen dargestellt hat. Und wenn man das tut, dann muss man noch hinzusetzen, dass Mohler mit dem Kriegsende, mit dem Ende des Wilhelminismus, also tatsächlich auch eine Art Paradigmenwechsel gekommen sah. Und zwar drückt sich das bei ihm so aus, dass er sagt, dass letztlich das christliche, auch hegelianische im 19. Jahrhundert, ein hegelianische Weltbild mit dem Untergang des Reiches mit dem Wilhelminischen Reiches, mit dem Ende des Krieges letztlich auch an sein Ende gekommen sei und sich die intellektuelle Rechte vom linearen Weltbild verabschiedet habe. Was heißt das? Mohler unterstellt, und wir können uns nachher nochmal darüber unterhalten, ob er damit recht hat. Da kann man durchaus Fragezeichen setzen, aber wir müssen erstmal Mohler sozusagen hier rekonstruieren. Mohler sagt, dass bürgerliche Weltbild, das auch im Wilhelminismus entscheidend war, aber letztlich auch das Weltbild, das Jahrhunderte zuvor geprägt hat, eben was wir vielleicht das christlich-abendländische nennen würden, dass das ein lineares Weltbild ist. In welchem Sinne? In dem Sinne, dass mit der Kreuzschlagung Christi, mit dem Punkt argumentiert Mohler, ein Datum in der Geschichte benannt wurde, ein heilsgeschichtliches, von dem aus es ein Vorher und ein Nachher gibt, also eben die Zeitenwende und sozusagen das Christentum letztlich von Golgatha her, hätte jetzt auch sagen können, mit Christi Geburt und so, aber Mohler, wenn ich mich recht erinnere, wählt eben die Kreuzschlagung als Datum, ist auch egal, sozusagen von diesem christlichen Ereignis her bis zum Ende der Welt, also nach christlicher Lesart bis zur Wiederkunft Christi, wir linear letztlich die Zeit verfolgen und die Zeit auf Erden durchlaufen, in der Hoffnung, dass dann sozusagen hinter dem Horizont eine neue Wirklichkeit, also sprich, dass das ewige Leben, das Paradies, wie man es auch immer ausdrücken will, auf die Gläubigen zumindest wartet. Und Mohler sagt, dieses Weltbild, dieses christliche, von Hegel noch bemühte Weltbild, dieses lineare Weltbild sei an sein Ende gekommen. Und der Name, der für das Ende dieses Weltbildes steht, ist eben Friedrich Nietzsche. Also dieser Philosoph in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts natürlich größte Wirksamkeit entfaltet, der ist eben auch, so Mohler, einer der großen Stichwortgeber der konservativen Revolution. Und der ist natürlich, ist ja auch allgemein bekannt, einer der stärksten Kritiker des Christentums gewesen und dessen Grundannahme von der ewigen Wiederkehr des Gleichen, die also bricht mit der Vorstellung eines linearen Weltbildes, diese Vorstellung einer ewigen Wiederkehr des Gleichen, die habe auch die intellektuelle Rechte der Zwischenzeit geprägt. Und man muss sich das jetzt so versuchen klarzumachen, was das bedeutet. Das ist jetzt nicht nur ein intellektuelles Spiel, dass da Leute sitzen, blättern bei Nietzsche und sagen, ach ja, das finde ich plausibler als das andere. Darum geht es nicht. Es ist natürlich evident und auch unbestritten, dass der Erste Weltkrieg, auch die Schlachten des Ersten Weltkrieges, ein Umdenken einer ganzen Generation mit sich gebracht haben. Ne? Man sagt, ich bin Theologe, also als Theologe sagt man immer, in den Grabenkämpfen von Flandern und anderswo ist sozusagen die liberale, bürgerliche Theologie gestorben. In der Weimarer Zeit eben kam mit Karl Barth und anderen der dialektische Theologie auf, das sozusagen auf theologischem Feld dasselbe Symptom, wie man es in der Philosophie sieht, dass man sagt, die ewige Wiederkehr des Gleichen will darauf hinaus, dass wir sozusagen mit der Realität, mit der prallen Realität, wie sie uns sich bietet, wie sie uns sich darstellt und wie sie sich auch in den Grabenkämpfen des Ersten Weltkrieges dargestellt hat, dass wir dieser Realität nicht entkommen können. Wir sind immer wieder auf die Realität zurückgeworfen, darum immer die ewige Wiederkehr des Gleichen und darum eine kritische Distanz, wenn nicht sogar Ablehnung zu allen Erlösungsversprechen oder Perspektiven, die hinter irgendeinem Horizont liegen. Ob das nun die christliche Verheißung ist, die dann sozusagen in Frage gestellt wurde, ob das auch nur die abendländische Metaphysik ist, dass man gesagt hat, ja, dieses und jenes mag in Schutt und Asche liegen, aber an dem Ideal halten wir doch fest. Das ist alles in Frage gestellt worden und mit Nietzsche hat man sich sozusagen darauf eingestellt, ich muss jetzt mit der Realität, wie ich sie hier vorfinde, als einer unausweichlichen leben, ich muss sie beherrschen und jetzt sozusagen steht der Kampf an, den wir als Volk, als Nation, was auch immer, darauf kommen wir gleich, den wir gewinnen müssen und dem wir nicht mehr ausweichen können mit Blick auf eine andere Realität.
Ich glaube, manch einer unserer Hörer wird jetzt ein bisschen überrascht sein, konservative Revolution, politische Bewegung. Auf einmal sind wir bei Christentum, bei linearem Weltbild, zyklischem Zeitverständnis, Nietzsche und so weiter. Es ist nochmal vielleicht auch wichtig zu sagen, dass es ja bei Mohler, es ist jetzt keine trockene akademische Arbeit, dieses Kriterium ist hier für diese Bewegung und so, sondern es ist eine Art Weltanschauungslehre, also es ist ein phänomenologischer Versuch, eine bestimmte Mentalität herauszupräparieren. Ja, und da sagt er natürlich, dass Nietzsche eben für diese Generation, wir kommen auch gleich darauf zu sprechen, nicht für jeden einzelnen Denker im selben Maß, aber dass doch eben so eine Art Atmosphäre, geistige Atmosphäre geschaffen wurde. Das haben Sie jetzt ja gerade schön zusammengefasst, eben mit dieser Ablösung eines Heilsversprechens, das ja in diesem linearen Zeitverständnis irgendwie angelegt ist, durch eine, ich sag mal, ja, offene, ungewiss, wobei ich weiß gar nicht, ob sie offen, ungewiss ist, wenn es immer wiederkehrt, aber dass sich doch da eben ein Bruch jetzt aufgetan hat. Und dass es bei Mola, ja, es geht immer um Rekonstruktion eines bestimmten Bewusstseinszustandes. Jetzt auf einmal.
Ja, also um das nochmal aufzugreifen, was Sie gerade sagten, das Weltanschauliche. Mola bringt das für die konservative Revolution in Anschlag, gilt letztlich wohl auch für ihn selbst. Dass wir es hier eben, das versuchte ich vorhin auszudrücken, dass wir es eben nicht mit, sag ich mal, Schreibtischphilosophen zu tun haben, die die geistesgeschichtliche Lage betrachten, sondern sie standen alle mittendrin. Sozusagen, es war das Interregnum, es war das Bewusstsein, jetzt müssen wir es packen, es gibt keine Ausflüchte mehr, es gibt kein metaphysisches oder transzendentes Jenseits mehr, in das wir uns gedanklich oder wie auch immer flüchten können. Jetzt gilt's, jetzt müssen wir sozusagen die Sache wuppen, mal salopp gesprochen. Und das ist sozusagen eine Art schon einer teilnehmenden Philosophie, die eben Mola als Weltanschauung beschreibt. Es geht also auch um emotionale Affekte, es geht um das schon Verwobensein mit der Sache, die man beschreibt, die man diskutiert, mit der man ringt. Also die Autoren, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen, das sind alles keine Leute, die das sozusagen sachlich und kühl im Sinne einer akademischen Philosophie oder Politikwissenschaft oder wie auch immer abgearbeitet hätten, sondern die waren da alle existenziell mit drin. Ja. Verwoben. Und die andere Sache, auf die ich noch kurz eingehen will, Sie hatten das jetzt genannt, ich hatte das noch gar nicht so im Detail ausgeführt. Was sich mit Nietzsche dann natürlich verbindet für Mola, im Gegensatz zu diesem linearen Weltbild, ist natürlich das zirkuläre Weltbild. Das heißt, ich hatte das schon angedeutet mit der Rede von ewigen Wiederkehr desgleichen, wobei Mola das Bild des Kreises bevorzugt, sondern das Bild der Kugel. Warum Kugel? Weil er sagt, dass sich in jedem Zeitpunkt, sozusagen je jetzt innerhalb dieses Zirkulären, zu jedem Zeitpunkt innerhalb dieses Zirkulären die ganze Fülle aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft schon gegenwärtig ist. Also es ist sozusagen kein beliebiger Punkt auf einem Kreis, sondern in seiner Annahme und die er sozusagen aus den Schriften der konservativen Revolutionäre herausliest, ist sozusagen in allem, was jetzt und morgen und übermorgen sozusagen sich immer wieder neu als Aufgabe stellt, ist immer sozusagen das ganze Präsent, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Darum scheint ihm Mola das Bild der Kugel also hilfreicher zu sein als das des Kreises. Das sozusagen nur mal der Vollständigkeit halber angemerkt.
Das heißt, wenn man es symbolisch griffig auf einen Satz bringen möchte, kann man sagen, dass das Leitbild der Linie abgelöst wurde durch das Leitbild der Kugel.
Wenn man so will, kann man das machen.
Bei der konservativen Revolution.
Ganz genau. Wir können es am Schluss nochmal drüber unterhalten, wie wir das sehen, ob das tatsächlich so ist. Ich meine auch nicht, dass man sozusagen Mola jetzt blindlings in allem folgen muss. Er war eben jemand, der eine Pionierarbeit geleistet hat, der da eine Schneise geschlagen hat. Aber man kann sicherlich auch Dinge anders akzentuieren. Und wir werden auch, denke ich, schon bei den Gruppen, die wir jetzt gleich behandeln, merken, dass da manche Spannungen dann auch zu der Definition besteht, die er selbst geliefert hat. Ja, bevor wir in diese einzelnen Gruppen geben, noch ein letzter Hinweis. Sie hatten das anfangs, glaube ich, so eingeleitet. Ich habe es vielleicht auch so gesagt. Also nur als Hinweis nochmal auf unsere Hörer. Die konservative Revolution hat natürlich exemplarisch und in dieser breiten Weise vor allem in Deutschland stattgefunden. Aber Mola schreibt auch, dass es analoge Entwicklungen in ganz Europa gegeben habe. Also er denkt an Georges Sorel oder Maurice Barrès in Frankreich oder Miguel de Unamuno in Spanien. Er nennt auch noch weitere, das würde hier zu weit führen. Das sind dann so aus der zweiten, dritten Linie, die nicht so bekannt sind. Autoren aus ganz Europa, die also ähnlich dachten und ähnlich argumentierten. Das kann man im Blick behalten, aber ich denke, wir haben mit der Beschäftigung mit unseren eigenen Landsleuten hier und der eigenen Geistesgeschichte schon genug zu tun. Aber dass man das nur mal weiß, dass es ähnlich ist, also auch in ganz Europa immer wieder gab.
Ja, wir hatten jetzt schon mehrfach gesagt, konservative Revolution, Sammelbegriff, verschiedene Strömungen bei Mola, also höchste Zeit, dass wir uns diesen Strömungen auch mal zuwenden. Sammelbegriffe kann man natürlich immer kritisieren. Warum wird der mit reingenommen und der nicht? Der gehört doch eigentlich gar nicht dazu. Und bevor man mit dieser Kritik anfängt, ist natürlich erstmal wichtig zu schauen, ja, was hat Mola denn da überhaupt gesammelt? Was hat er denn da zusammengefügt. Ich nenne mal die fünf Richtungen, dass man es einmal schon mal gehört hat. Die völkischen, die Nationalrevolutionäre, die bündischen, die Landvolkbewegung und die Jungkonservativen. Das sind jetzt erstmal alles abstrakte Begriffe und wir wollen dann jetzt versuchen, das mit ein bisschen Leben zu füllen.
Ja.
Ganz
wollen
wir
genau.
mit den völkischen anfangen?
Wir fangen gleich mal mit den völkischen an und kommen dabei gleich wieder zurück auf das, was wir vorhin schon besprochen haben, dass natürlich nach dem verlorenen Krieg und nach dem Untergang des Wilhelminischen Reiches sich die Rechten auch fragen mussten, ja, was ist denn überhaupt noch da? Woran können wir anknüpfen? Der Staat und seine Regularien, sprich Herrschafts- und Regierungsformen, waren es jetzt erstmal nicht. Was natürlich da war, war das Volk. So. Und nun war also fernab aller parlamentarischen Betätigungen das Volk eine Größe, auf die man Bezug nehmen konnte. Und die völkische Bewegung ist sicherlich eine, die man jetzt im Rückblick, auch nach dem Nationalsozialismus, nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter, im Nachhinein und im Rückblick natürlich schnell als die problematischste auch festmachen wird. Warum? Weil von der völkischen Bewegung hin zum Nationalsozialismus es die größten Schnittmengen dann später gegen Ende der konservativen Revolution und dem Aufkommen des Nationalsozialismus gab. Also die völkischen als eine Bewegung, die einen bewussten Bezug zum Germanentum hergestellt haben, die also versucht haben, die Landschaft der Deutschen zu mystifizieren, die Sprache der Deutschen gepflegt haben, aber auch, das muss man auch sehen, sich dann auch auf religiöse und andere Abwege begeben haben, also auch theosophische Studien betrieben haben, esoterische Studien betrieben haben. Also das ist sozusagen eine Richtung, ja, bei denen letztlich, wo das Volkhafte, das Völkische überschwappte, letztlich versuchte, sich Bahn zu brechen mit allen problematischen, sag ich mal, Begleiterscheinungen, die das rückblickend haben muss. Nicht zuletzt auch die Verfremdung denn des christlichen Glaubens durch die deutschgläubige Bewegung.
Können Sie vielleicht ganz kurz noch ein Wort, was genau deutschgläubig, für unsere Hörer, was genau die deutschgläubige? Die
deutschgläubige Bewegung ist eine Bewegung des Ludendorff-Ehepaares, die also versucht haben, letztlich den christlichen Glauben deutschspezifisch zu überformen, alle Semitismen dazu rauszunehmen und auch sozusagen das Christentum, ich sage es immer ein bisschen ungeschützt, arisch präparieren, sodass sozusagen auch für den Deutschen, für den Germanen letztlich anschlussfähig wurde. Natürlich vom Christentum selbst her gesehen eine sehr problematische Sache, die dann auch natürlich dann irgendwann im Sande verlaufen ist, aber eben eine Zeit lang durchaus fröhliche Urstand feierte und auf ihre Weise dann später auch natürlich die deutsch-christliche Bewegung den Nationalsozialismus vorbereitet hat. Namen, die noch zur völkischen Bewegung zu nennen wären, sind Arthur Bonus, Guido von List, Lanz von Liebenfels, also alles auch Personen, die natürlich auch, sagen wir mal, im esoterischen, theosophischen Bereich auch dem Nationalsozialismus vorgearbeitet haben. Ich glaube sogar, war nicht Lanz von Liebenfels sogar von Himmler Berater oder sowas später?
Es gab da irgendwelche Verbindungen.
Ja, also. mir ist auch dunkel so. Also ich sag mal, eine Bewegung, die sicherlich von den fünf, die wir heute behandeln, die problematischste ist in der Rückschau eben aufgrund, nicht wahr, im Nachhinein könnte man salopp sagen, ist man immer schlauer, aufgrund der späteren Bewegung, die sie dann genommen hat.
Das war auch immer so mein Eindruck, irgendwie ohne mir jetzt, wie gesagt, mich da in der Tiefe mit dem befasst zu haben, aber dass die Völkischen so ein bisschen die Schmuddelkinder der konservativen Revolution sind, aus heutiger Sicht natürlich, das muss man immer dazu sagen. Na, und die Konservativen tun sich schwer, damit können wir eigentlich nicht mehr anfangen, da gibt es auch theoretisch wenig zu holen, das ist halt ins Okkulte gehend.
Und die Linken, man muss sich natürlich von einem Konservatismusbegriff her fragen, sind das überhaupt, sind das auch Konservative in unserem Sinne? Gut, wir akzeptieren und respektieren, dass Mohler sie aus bestimmten Gründen in die konservative Revolution hineingenommen hat, in diese fünf Strömungen. Aber ich sage, von einem rechenschaftsfähigen, normalen Konservatismusbegriff her ausgehend, muss man sagen, ist der Weg zu diesen Völkischen also sehr, sehr weit, wenn nicht sogar zu weit. Das muss man einfach sagen. Und es ist auch so, die Namen, die ich gerade jetzt präsentiert habe, das ist alles von der Literatur her überschaubar und auch kaum etwas, das sage ich jetzt mal im akademischen Raum, irgendwie rechenschaftsfähig wäre. Ja, das sind auch eben Autoren dieser Zeit, man nimmt sie zur Kenntnis, aber ich glaube, viel zu holen ist da für uns Heutige nicht mehr.
Ja, wie gesagt, auch mein Eindruck. Ja, wobei natürlich, es gibt bestimmte Aspekte, Sie hatten gesagt, ne, die Mystifizierung der Landschaft, das ist natürlich wieder so eine Übertreibung. Mhm. Aber das sind natürlich Elemente, die auch für Konservative eine Rolle spielen. Die Wertschätzung der eigenen Landschaft gegenüber, die Wertschätzung der eigenen Sprache. Aber es scheint mir bei den Völkischen dann immer so ins Übertriebene pervertiert zu sein. Ja. Einfach so. Also man kann schon irgendwie verstehen, da sind Elemente, mit denen man was anfangen kann, aber es ist immer so maßlos.
Wenn man da genau hinsehen würde und der Mohler von 1972, das ist ja auch ein dicker Schinken geworden und man findet da alle möglichen Namen. Natürlich gibt es auch bei den Völkischen die Binnendifferenzierung. Ich weiß, es gibt auch die Völkischen, die mehr ins konservative Lager dem zuzuordnen sind, eben die Alldeutschen beispielsweise. Ich war doch viele andere Verbände, nicht wahr, die da so zwischen waren, aber dann letztlich dann doch mehr so zum Konservativen rübergerutscht sind. Aber natürlich mit der traurigen Prominenz, nicht wahr, jene, die dann später dann nahtlos sozusagen zum Nationalsozialismus rüber sind und von Konservatismus nichts mehr wissen wollten, beziehungsweise vielleicht auch sich nie und zu keinem Zeitpunkt als Konservative begriffen haben. Denn nochmal gesagt, wir behandeln heute ein Phänomen, das in der Rückschau mit dem Sammelbegriff konservative Revolution etikettiert wurde. Ob die sich und in welchem Maße sich je als Konservative begriffen haben, muss dahinstehen. Und wir sagten schon, konservative Revolutionäre, der Begriff fällt hier, da und dort, aber war auch keine kollektive Identität, dass die gesagt haben, hurra, wir sind jetzt alles konservative Revolutionäre. Also das muss man jetzt nochmal betonen und das schafft auch eine gewisse, sagen wir mal, sachliche Distanz. Das ist tatsächlich eine Sicht im Rückgriff, die hier vorgenommen wird.
Kommen wir zu den, wenn Sie zu den Völkischen nichts mehr haben, was jetzt für eine erste Einführung wichtig wäre.
Habe ich nichts mehr. Punkt 2 wäre jetzt in der Reihenfolge bei Mohler, wären die Jungkonservativen. Ich habe die jetzt bei uns ans Ende gesetzt, weil wir dazu noch nachher am meisten sagen werden. Würde die anderen drei, die verbleiben, vorher gerne noch kurz ansprechen. Das ist die zweiten, also in meiner Zählung, sind dann also die Nationalrevolutionäre, mitunter auch bezeichnet als soldatischer oder auch als neuer Nationalismus. Wir sagten vorhin schon, die Frage natürlich im Interregnum nach dem Untergang des Wilhelminischen Kaiserreiches, was ist überhaupt noch da, woran können wir anknüpfen? Die Völkischen haben am Volk angeknüpft und es überhöht. Die Nationalrevolutionäre, man braucht nicht viel Fantasie dazu, haben natürlich sozusagen die nationale Bewegung aufgegriffen und sehr stark für sich betont. Es ging also darum, ja, was wir haben, ist die Nation, in welcher Gestalt auch immer, aber die kann uns niemand nehmen. Und die Nationalrevolutionäre waren geprägt von einer eher jüngeren Generation, nämlich der Generation, die letztlich aus den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges kamen. Also es waren in der Regel keine Älteren, die auch schon den Altkonservatismus erlebt hätten und im Wilhelminismus irgendwie verwurzelt waren, sondern es waren alles die Jungen, die gut nach Hause kamen und gesehen haben, es hier ist nichts mehr, aber Deutschland wollen wir weiterhin, auf Deutschland wollen wir retten, könnte man pathetisch sagen, Deutschland wollen wir nicht fahren lassen. Und die letztlich sich ganz auf die Nation geworfen haben. Mohler sagt in einer ganz interessanten Formulierung, und das unterstreicht nochmal, dass sie sich auch wahrscheinlich nicht mal selbst irgendwo als Konservative begriffen haben, dass auch die Nationalrevolutionäre letztlich Vertreter des Fortschritts und der Moderne waren. Und Mohler sagt, sie hätten nur letztlich den Fortschritt und die Moderne angewendet letztlich auf die Nation und hätten letztlich das, was die Moderne mit sich bringt, nämlich die Bewegung und sozusagen den Aufbruch und den Neuanfang, hätten das sozusagen auf die Nation gemünzt und hätten versucht, daraus eine Art Schubbewegung mitzunehmen, was gleich noch einen weiteren wichtigen Terminus da ausmacht, nämlich den der Bewegung, also sozusagen Nationalrevolutionäre sehen Nation in Bewegung, also nichts von der Landkarte der Schulen des 19. Jahrhunderts, nichts jetzt mit Tacitus oder so, nicht wahr, sondern die Nation ist etwas, was sich hier und jetzt aus dem Schlachtfeld, aus den Grabenkämpfen kommend erlebe und was ich nicht aus sich beruhen lassen will. Und ich gehe jetzt in die Bewegung und will sozusagen die Nation zu einer neuen Blüte führen. Das ist der Nationalrevolutionär, der sozusagen alles in den Dienst der Nation stellt. die waren schon mehr, sag ich mal, mit bekannten Autoren
bestückt.
Bestückt, ganz genau. Also Ernst Niekisch ist sicherlich ein bekannter Name. Ernst von Salomon und wer sich ein bisschen näher mit beschäftigt, wird auch auf den Namen Franz Schauwecker stoßen. Wir nennen die Namen hier mal, ohne jetzt auf alle einzeln einzugehen, aber wir werden auch den einen oder anderen Namen sicherlich in den Shownotes nochmal erwähnen, aber wer weiterarbeiten möchte an den einzelnen Dingen, der sei nur sozusagen auf diese großen Vertreter der jeweiligen Bewegung gestoßen. Das sind also Namen, die ja sozusagen für die nationalrevolutionäre Bewegung stehen.
Und auf Ernst Jünger, der da auch dazu gerechnet wird, kommen wir ja später nochmal.
Auf den kommen wir später nochmal, weil Armin Mohler in seiner Dissertation einige besondere Gestalten hervorgehoben hat, darum hat er richtig den Jünger da rausgenommen aus den, bei den Nationalrevolutionären.
Aber ein Punkt, der mir noch wichtig scheint, das heißt ja auch soldatischer Nationalismus, hatten Sie gesagt, ist dieses Gemeinschaftserlebnis im Krieg, ja, in den Kriegsgräben, ja. Also dass man hier im Krieg eine neue Form von soldatischer Gemeinschaft erlebt hat. Auf einmal sind eben alle Unterschiede zwischen Arm und Reich, zwischen verschiedenen Ständen aufgelöst. Man hat gesehen, okay, es ist möglich, eine Art neue Gemeinschaft aus dem Geist des Kriegs heraus zu begründen. Und dass man diesen Impetus dann mitgenommen hat in die Friedenszeiten. Also wie gesagt, ich kenne mich halt mit Jünger aus, ja. Bei ihm ist das eben so beschrieben. Ne? Es ist eine neue Form der Kollektivität, die man im Krieg gefunden hat. Und jetzt versucht man.
Und zwar
man
nicht nur eine Gemeinschaft, wenn ich Ihnen da kurz ins Wort fallen darf, nicht nur eine Gemeinschaft der Lebenden, sondern eine Gemeinschaft der Gefallenen, also der Gestorbenen. Und derer, die nach einem kommen werden. Sozusagen dieser Kriegerstand, der schweißt auch sozusagen generationenübergreifend zusammen, schafft sozusagen eine nationale, ist eben ein soldatischer Nationalismus, schafft eben eine Identität des Soldaten über die Zeiten hinweg, zum einen. Und darauf werden wir nachher noch bei Jünger kommen, Stichwort heroischer Realismus, nicht wahr? Der soldatische Nationalismus rechnet auch damit, dass er für die Nation auch sterben muss.
Ja.
Und ist selbstverständlich bereit, sein Leben für die Nation hinzugeben, so es dann erforderlich ist. Und ja, das gehört zu seinem Weltbild. Erscheint uns natürlich sehr fremd, sehr weit weg, wo wir heute überlegen, ja, schicken wir unsere Söhne zur Bundeswehr, um da und da für die Bundesrepublik zu sterben. Ne? Das fragt man sich dann im so konservativen Milieu. Der soldatische Nationalist der 20er Jahre, für den war das selbstverständlich. Weil er selbst ja auch letztlich, und wenn man die Tagebucheinträge und Briefe aus dem Ersten Weltkrieg liest, wird das sehr eindrücklich, weil auch tatsächlich der Tod allgegenwärtig war. Mhm. Der Tod war selbstverständlicher Bestandteil der Wirklichkeit. Natürlich, das ist jetzt über 100 Jahre her, damals ja eh noch viel mehr selbstverständlich aufgrund der allgemeinen Sterblichkeitsrate und so weiter als heute. Aber auch durch die Kriegshandlung, vor allem im Ersten Weltkrieg, Jünger, glaube ich, beschreibt das auch, das kann man aber auch in anderen Eintragungen dieser Zeit lesen, dass der Tod auch einfach dadurch, dass überall Leichen waren, dass man auch die entsprechenden Hygieneprobleme hatte und überall auf diese Phänomene gestoßen ist. Es war einfach präsent und der Tod war als zum Leben hinzugehörig viel stärker im Bewusstsein, sodass auch ein Nationalrevolutionär, der bereit war, in diesem Interregnum alles für die Nation zu reißen, selbstverständlich gesagt hat, ja, wenn es denn mein Schicksal sein sollte, da zu liegen, also metaphorisch gesprochen, sprich also mein Leben zu geben für die Sache, dann bin ich selbstverständlich auch dazu bereit.
Ne? Das ist ja letztlich wie ein Soldat eben auch jederzeit
richtig,
dafür bereit
ganz
sein
genau,
muss. Es werden ja diese soldatischen Tugenden in den neuen Staat hineingetragen.
Ganz genau, darum geht es. Ja.
Ich würde auch sagen, bei denen kann man, also bei den Nationalrevolutionären, am deutlichsten diesen zeithistorischen Hintergrund herausfühlen. Ja. Ne? Erster Weltkrieg, Niederlage, neues Gemeinschaftserlebnis.
In dem Falle.
Kommen wir zu den Bündischen.
Richtig, ja, die Bündischen, die akzentuieren nochmal das, was sich bei den Nationalrevolutionären schon so ein bisschen andeutet. Also die Bündischen haben der Politik vollkommen oder weitgehend, sagen wir mal, den Rücken gekehrt. Und sind sehr erlebnisorientiert. Also die setzen an bei dem Gemeinschaftserlebnis, weniger beim soldatischen, vielleicht auch teilweise, aber vor allem am Gemeinschaftserlebnis. Also wer sich so ein bisschen in der Ideengeschichte auch der Jahrhundertwende auskennt, weiß, das ist sozusagen die Zeit, in der viele Reformbewegungen auch auftauchten. Ob das nun Nudisten waren oder bestimmte Wandervogelgruppen oder religiöse Gruppen, Also es war einfach ein Leben, ein kulturell aufblühendes Leben, das sich vor allem in Bünden darstellte. Und dieses Bündische, dieses, was sie vorgefunden haben, dass sich Leute freiwillig, ohne Zwang, ohne staatlichen Zwang, zusammenfinden aus einer Gleichorientierung heraus, welche Art sie auch immer sein mag. Das war also denkbar bunt. Dieses Moment wurde aufgegriffen. Man wollte dieses Erlebnis wieder haben, der Gemeinschaft, wieder dieses gemeinsam sozusagen seit an Seid für eine bestimmte Sache sich einzusetzen und ähnelt damit in gewisser Weise durchaus der Jugendbewegung auch, die zu der Zeit auch schon existierte, die, wie gesagt, vom Ende des 19. Jahrhunderts her kam. Aber noch stärker als bei der Jugendbewegung war bei den Bündischen tatsächlich der Gemeinschaftsbegriff akzentuiert. Also sie haben eigentlich fast gar nichts Schriftliches hinterlassen, sodass sie auch für die akademische Nachwelt, sage ich mal, nur schwer zu handhaben sind. Es gibt einzelne Lieder, Fahrtenlieder, es gibt Gedichte. Hin und wieder hat auch mal jemand einen Erlebnisbericht hinterlassen, aber kein Bündischer hätte jetzt jemals sich zu Hause hingesetzt und versucht, sozusagen das Bündischsein theoretisch zu reflektieren und das einzuordnen in eine Gesamtwelt. Das gab es nicht. Also das Bündische haben wir tatsächlich nur phänomenologisch vor Augen als eine erlebnisorientierte Gemeinschaftsbewegung, die da von Mohle als Teil dieser konservativen Revolution gewertet wurde. Eine Ausnahme, wenn ich sage, sie waren also weitgehend illiterat. Eine Ausnahme kann man vielleicht benennen, das war Hans Blüher mit seinem Buch Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft, wo er also diesen spezifisch männlichen Charakter der Bündischen herausgearbeitet hat, obwohl es natürlich auch immer weibliche gab und so, das ist gar keine Frage, aber Blüher hat eben darauf sozusagen ein Augenmerk gelegt. Insofern jetzt auch nicht repräsentativ für die gesamte bündische Bewegung, aber letztlich Blüher entstammt die ja auch und hat einen Teilaspekt dieser Bewegung in diesem Buch reflektiert. Namen, ich sage, wir wollen immer Namen nennen, hier sind es eben keine Autoren außer Hans Blüher, waren Bünde wie die Deutsche Freischar oder auch die Athamanen, da merkt man also auch sozusagen den germanischen Ursprung noch, die Bezüge, aber letztlich wird man da natürlich literarisch auch wenig finden, denn wie gesagt, das war eine sehr, sehr erlebnisorientierte Bewegung.
Ja, wir hatten ja vorhin, als wir über Nietzsche gesprochen hatten, auch schon darauf hingewiesen, es geht ja hier um eine geistige Atmosphäre und man wird nicht bei jedem Vertreter der konservativen Revolution jetzt zeigen können, die waren jetzt wirklich von Nietzsche beeinflusst, die haben alle seine Schriften gelesen und ich finde, das fällt einem bei dem Bündischen halt irgendwie sofort ins Auge, ist viel weniger Philosoph, wenn wir jetzt vom Blüher mal absehen, viel weniger philosophisch, viel weniger intellektuell. Also das muss man immer im Hinterkopf haben, dass es eben nicht für alle im selben Maße gilt, diese Beeinflussung beispielsweise durch Nietzsche.
Ganz genau. Ja, übrigens, um nicht ins Anekdotische zu fallen, wir sind hier in Berlin. Wer immer uns in Berlin oder bei Berlin hört, es gibt noch die Grabstelle von Hans Blüher. Ich weiß nicht, ob der sogar ein Ehrengrab hat, jedenfalls auf dem Hermsdorfer Friedhof im Norden Berlins kann man also das Grab Hans Blühers besichtigen. Er hatte wirklich tatsächlich so ein kleines eigenes Areal für sich. Wenn es kein Ehrengrab ist, ist es doch zumindest noch gut erhalten. Es lohnt sich also im Norden Berlins mal Hans Blüher zu besuchen. Er wohnt auch in Hermsdorf, darum weiß ich das zufällig. Genau, also kann man neben Möller van den Broek, der ja auf dem Parkfriedhof Lichterfelde liegt, also auch einen weiteren Vertreter der konservativen Revolution besuchen, wenn man so.
Das wusste ich, ne? Ja. kommen wir zu der nächsten Bewegung, die für mich persönlich noch schwerer irgendwie greifbar ist als die Bündischen, die Landvolkbewegung.
Ja, Landvolkbewegung, es wird eigentlich immer, ich will Mohler nicht Unrecht tun, es wird immer marginaler. Die Landvolkbewegung ist eine im Grunde eine regionale, eine norddeutsche, um nicht zu sagen schleswig-holsteinische Bewegung. Und zwar bezieht sich die Landvolkbewegung auf den Bauernstand Schleswig-Holsteins in der Weimarer Zeit. Und die Landvolkbewegung hat sich gebildet im Aufstand, im Widerstand gegen staatliche, steuerliche Maßnahmen. Also Hintergrund ist Weltwirtschaftskrise, sind die Inflation in Deutschland, vor allem 1923 die große Inflation. Und nichtsdestotrotz wurden also die Bauern in Schleswig-Holstein nach ihrem Eindruck unverhältnismäßig besteuert. Und weil die Steuern nicht zahlen konnten, sollte also zu Steuerpfändungen kommen. Und das haben sie sich also nicht gefallen lassen und sind tatsächlich zu 10, ich will nicht übertreiben, sogar vielleicht zu 100.000 Auf die Straße gegangen und legendär geworden ist das sogenannte Beidenfleter Ochsenfeuer. Beidenfleter ist also tatsächlich ein Ort, ein Dorf in Schleswig-Holstein. Und zwar haben dann die Bauern, die da also in großer Zahl versammelt sind, haben dann, als die Steuerpfändung kam, haben dann ihre Ochsen aus den Ställen rausgetrieben und haben die Ställe angezündet, um nichts übrig zu lassen, was da letztlich zu pfänden ist. Also tatsächlich letztlich, wenn man so will, eine Art konservative Revolution. Sie wollten den Bauernstand bewahren, ihren eigenen Stand nämlich, ne, und haben, wenn man so will, zu einer revolutionären Maßnahme gegriffen, nämlich auch zum Anstecken ihrer eigenen auch noch, ihrer eigenen Stallungen. Insofern hat es fast wieder was Soldatisches, sozusagen, nicht wahr, Verzicht am eigenen zu üben. Insofern in der Rückschau verständlich, dass Mohler die da mit eingeordnet hat, aber es ist tatsächlich eine sehr punktuelle Sache, es ist geografisch stark zu lokalisieren, es ist auf die späten 20er Jahre, mittleren und späten 20er Jahre fokussiert, aber interessant eben, wir kommen gleich nochmal drauf, der konservative Revolutionär neigt ja auch dazu, in Ständen zu denken, nicht wahr? Und hier hat sich eben nochmal in der Weimarer Demokratie ein Stand, nämlich der Bauernstand, als solcher sichtbar gemacht und im Widerstreit gegen eine staatliche Stelle sich artikuliert und sozusagen sich selbst zur Aufmerksamkeit verholfen, auf einem Wege, wie wir eben beschrieben haben, der doch recht eigentümlich war und recht eindeutig war. Insofern durchaus nachvollziehbar, dass hier reingerechnet wird. Eben das Landvolk, dass der Bauernstand. Auch hier natürlich und naturgemäß keine Literatur, keiner dieser Bauern hat sich denn, nachdem die Ställe abgebrannt waren, hingesetzt und gesagt, gut, jetzt schreibe ich mal auf, was uns theoretisch wichtig ist. Es war eben tatsächlich ein staatskritischer, staatsfeindlicher, ich weiß nicht, wie man es nennen will, jedenfalls ein Akt der Selbstverteidigung gegen staatliche und steuerliche Übergriffe. Und ich habe nur gefunden bei der Vorbereitung auf diesen Podcast, dass es eben Schilderungen gibt bei Hans Fallada und bei Ernst von Salomon, die diese Landvolkbewegung und vor allem eben dieses Feuer von 1928 beschreiben, die das aufnehmen und darüber berichten, aber es gibt tatsächlich keine Theorieliteratur oder sowas, das da wird es wahrscheinlich, das müsste ich beim Mohler nachgucken, da ist alles sehr ausführlich zu finden, wahrscheinlich allenfalls Flugschriften und Ähnliches.
Ja. Aber das entbehrt ja, Sie haben es schon angedeutet, nicht einer gewissen Ironie, dass diejenigen, die am wenigsten schreiben, am wenigsten theoretisieren, dann doch, die sind ja praktisch am meisten leisten und dann zur Tat schreiben.
Das scheint mir eine Grundregel zu sein. Ja, das scheint kein Zufall zu sein.
Ja, dann ist ja jetzt der gedankliche Sprung der möglichst große, nämlich zu den jungen Konservativen. Ich denke, man kann mit Recht sagen, das sind die philosophischsten Köpfe der konservativen Revolution, die am meisten theoretisiert, sich am meisten Gedanken gemacht haben. Ja, Arthur Möller-Vandenbrugg, der Ihnen ja in Ihrer Jugend wichtig war, als der prominenteste Vertreter. Ja, was sind die jungen Konservativen? Und ich glaube, man kann auch guten Gewissens sagen, wenn man heute über konservative Revolution redet und auch darüber, wo kann man anknüpfen, dass man sich eigentlich immer auf die jungen Konservativen bezieht, weil es eben die produktivsten Denker auch waren.
Sofern man sich auf eine geistige Größe eher abstrakter Art bezieht, ja, dann vor allem auf die jungen Konservativen. Es sei denn, und zu denen kommen wir auch noch, man bezieht sich auf die herausragenden Köpfe, wie Mohler sie nannte, also Spengler, Schmidt und Jünger, dann natürlich auf die, aber wenn man sozusagen von einer allgemeinen geistesgeschichtlichen Größe spricht, dann im Ergebnis dann doch am ehesten bei den jungen Konservativen. Sie sagten es schon, das ist die philosophischste all dieser Strömungen, die wir heute vorstellen. Sicherlich auch politisch die gemäßigste, das muss man auch sagen. Warum? Weil sie versucht hat, letztlich doch anzuknüpfen an dem, was vorfindlich ist. Nur anders als die völkischen und die Nationalrevolutionären und die bündischen und letztlich auch die Landvolkbewegung als Standesvertretung, nicht sozusagen an konkret politischen, also sozusagen dinghaften Größen, die man sozusagen greifen konnte. Ich war also das Volk und Nation und bündische und Landvolk, das sind ja alles Sachen, die kann man tatsächlich erleben, sondern der Jungkonservative hat geistig versucht, das Vorfindliche anzuknüpfen. Jetzt stellt man natürlich sofort die Frage, wie hat er das denn gemacht? Die Jungkonservativen haben im Grunde zwei wichtige Denker hervorgebracht. Der eine, der mit Abstand maßgeblichste war eben Otto Möller van den Broek. Und nach seinem Tode, Möller van den Broek ist 1925 gestorben, hat Edgar Julius Jung letztlich das, was Möller begonnen hat, weiter ausformuliert und noch weiter verfeinert. Dazu kommen wir gleich noch. Ein Impuls letztlich auch für diesen Podcast war die Tatsache, dass jetzt, wo dieser Podcast entsteht, im Jahr 2026, also Karl-Heinz Weißmann ja gerade einen Erträgeband herausgegeben hat, anlässlich des 150. Geburtstages von Otto Möller van den Broek, Erträgeband Nummer 9. Und Weißmann hatte schon vor einigen Jahren im Erträgeband Nummer 3 auch Edgar Julius Jung näher beschrieben. Also auch das werden wir sicherlich in den Shownotes nochmal bringen. Als Literaturhinweise, wer sich also näher über diese beiden Namen informieren will, kann das gerne tun. Jetzt aber die Frage, wie ist Möller van den Broek letztlich vorgegangen? Das ideengeschichtliche Hauptwerk Otto Möller van den Broeks ist sein Buch Das Dritte Reich von 1923. Man muss sich also klar machen, wenn das immer mal wieder als Schlagwort fällt. Dieses Buch ist also 10 Jahre erschienen, bevor letztlich Hitler an die Macht kam. Und wie eben schon gesagt, ist Möller van den Broek auch 8 Jahre vor der Machtergreifung schon verstorben. Das heißt, auf diejenigen, die den Begriff Drittes Reich später verwendet haben und alle anderen Dinge, hat er natürlich keinen Einfluss mehr gehabt und konnte das auch nicht mehr berücksichtigen. Ich sage das nur deshalb, weil natürlich jede Bezugnahme auf die konservative Revolution, aber auch auf Möller van den Broeks Buch Das Dritte Reich ja immer heute unter dem Verdacht steht, antidemokratischer Tendenzen und Verdacht auf dieses und jenes.
Vordenker des Nationalsozialismus.
Ja, natürlich. Ein Vordenker, der 10 Jahre vorher gestorben ist. Das ist natürlich albern, aber es gibt bis heute auch, ja, Geisteswissenschaftler, ich nenne hier natürlich keine Namen, die sich nicht entblöden, also alles sozusagen so zu kehren, dass es auch, ja, sag ich mal, eine Verdachtshermeneutik passt, dass alles in eine Richtung läuft. Kann man natürlich nicht behaupten, denn wie gesagt, das war also deutlich zeitlich davor. Was hat es mit dem Dritten Reich nun auf sich? Und jetzt kommen wir schon wieder an die Frage des Ansatzes von Mohler, denn man muss sagen, dass mit den Jungkonservativen auch die Gruppe benannt ist, die von dem, was Mohler als Kennzeichen der konservativen Revolution unterstellt, nämlich eine Verabschiedung vom linearen Weltbild und hin zu einem zirkulären Weltbild, dieses Paradigma, was Mohler da geschaffen hat, eigentlich schon weitgehend wieder verlassen wird und auch eigentlich nie betreten wurde. Warum? Weil hinter der Vorstellung eines Dritten Reiches natürlich zum einen steht, ich war die große Tradition des Heiligen Römischen Reiches als dem Ersten Reich, dem Wilhelminischen Reich als dem Zweiten Reich und nun dem zu schaffenden Dritten Reich als dessen möglicher Vollendung. Das ist auch ein altes abendländisches Bild, das finden Sie also auch schon bei Joachim von Fiore und so weiter, die Rede vom Dritten Reich, ein endzeitliches Reich, wo der Herr Christus herrschen wird und so weiter. Also das wäre nochmal ein Podcast für sich, die verschiedenen Bilder vom Dritten Reich in der abendländischen Geistesgeschichte. Jedenfalls hat Möller van den Broek, indem er diesen Titel wählte, bewusst an diese Terminologie angeknüpft. Und schon das zeigt uns, dass der Bruch zu dem Vorfindlichen auf geistiger Ebene nicht so stark war wie bei allen anderen, die wir bis eben besprochen haben. Und ein zweites muss man auch sagen, der Begriff des Dritten Reiches weckt natürlich, bitte, wir blenden 33 fortfolgende nach wie vor aus, der Begriff des Dritten Reiches weckt natürlich für den, sag ich mal, philosophiegeschichtlich etwas vorgebildeten Assoziationen, nämlich natürlich in die Richtung von Hegel, der ja sozusagen seiner Geschichtskonstruktion davon ausgeht, ich sage es jetzt mal ganz verschlagwortet, kennen das vielleicht noch manche, nicht wahr, der also sagte, ja, auf jedes geschichtliche Ereignis, nicht wahr, im Sinne einer These folgt sozusagen eine Gegenbewegung in Form einer Antithese und beides wird dann aufgehoben in der Synthese. Das ist jetzt wirklich aufs Kleinste einmal eins runtergebrochen, nur sozusagen, um die Schneise deutlich zu machen, in der wir uns hier bewegen. Das heißt, wir haben es hier mit einem durchaus linearen Weltbild zu tun, das Möller van den Broek hier vertritt. Und dieses Dritte Reich, das er ja in seinem Buch selbst noch gar nicht angebrochen sieht, sondern das er erhofft, im letzten Kapitel kann man das nachlesen. Wir kommen gleich noch dazu, was ich damit verbinden sollte. Das ist natürlich auf einer gedanklichen Linie, die in der Zukunft liegt. Also man muss hier natürlich schon mal kritisch an Mohler rückfragen, ob es tatsächlich an dem ist, wie er sagt, dass in der konservativen Revolution das lineare Weltbild durch das zirkuläre abgelöst worden sei, wenn doch der im Grunde maßgeblichste Vertreter, nämlich Möller van den Broek, der doch maßgeblichsten Schulrichtung innerhalb der konservativen Revolution, nämlich der jungen Konservativen, das gar nicht bedient hat, sondern eigentlich doch recht deutlich an diesem linearen Weltbild festgehalten hat. Natürlich, das muss man gleich einschränkend sagen, Möller van den Broek war nicht der große Christ, wie sagte Karl-Heinz Weismann, er war religiös amusikalisch, hat sich nie antichristlich geäußert, das war einfach nicht sein Thema. Darin mag man dann Mohler recht geben, wenn er das so verstanden wissen will. Aber dass Möller van den Broek kein lineares Weltbild gehabt hätte, wird man wohl nicht behaupten können. Gut, das vielleicht als Vorspruch. Dazu Drittes Reich. Ja, worin bestand nun dieses Dritte Reich? Wir hatten einen extra Podcast zu Möller van den Broek. Wir müssen das jetzt, glaube ich, nicht alles wiederholen. Nur einige Schlagworte. Wer das Buch mal aufschlägt, das gibt es als Reprint, das gibt es das auch natürlich antiquarisch zu kaufen. Der wird sehen, dass das Buch, das Dritte Reich von Möller van den Broek, verschiedene Weltanschauungen behandelt. Liberalismus, Reaktion, Sozialismus, was war noch? Konservatismus natürlich, der Proletarier und am Ende das Dritte Reich. Ich glaube, ich habe es jetzt sogar vollständig. Bitte um Nachsicht, wenn noch ein oder zwei fehlen. Was wollte er damit ausdrücken? Möller van den Broek befragt in seinem Hauptwerk, das Dritte Reich, alle geistesgeschichtlich relevanten Strömungen seiner Zeit, was sie in einem anti-universalistischen Sinne, das heißt, nicht international, nicht weltweit, sondern ganz konkret bezogen auf das Interesse der deutschen Nation kurz nach dem Ende des Wilhelminischen Reiches, was sie zu dessen Gunsten austragen. Was hat also der Sozialismus Deutschland zu bieten? Was hat der Liberalismus Deutschland zu bieten? Was hat der Konservatismus Deutschland zu bieten? Was der Reaktionäre und so weiter und so weiter. Und er geht das tatsächlich durch und dann kommt es für konservative Ohren zu merkwürdigen Konstellationen. Es gibt also auch Schriften von Möller van den Broek, die heißen dann Deutscher Sozialismus. Das sind alles, sage ich mal, für die Zeit der 20er Jahre typische Titel der konservativen Rechten, die die Frage behandeln, wie kann das Nationale und wie kann das Soziale nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, nach dem Untergang des Wilhelminismus in der nun bestehenden Republik, wie kann beides schlüssig und überzeugend zusammengedacht werden? Friedrich Naumann ist da natürlich ein Name, der dazu gearbeitet hat. Und
Spengler.
Spengler natürlich. Sozialismus. Natürlich, ja. Das ist eine Frage, die einfach virulent im Raume stand. Und natürlich muss man sich nicht wundern, wenn die Frage danach später auch von anderen beantwortet und dann letztlich pervertiert wurde. Auch das gehört zur Gemengelage dazu. Also die Frage letztlich, wie kann Nationales und Soziales zusammengedacht werden? Wie können diese Dinge sozusagen übereins gebracht werden? Und am Ende hat dann, wenn ich mich jetzt recht im Kopf erinnere, war das vorletzte Kapitel bei Möllers Drittem Reich das Kapitel Konservatismus und das letzte heißt eben das Dritte Reich, wo er sozusagen alles nochmal zusammennimmt, alle Strömungen, die er vorher behandelt hat und letztlich zu dem Schluss kommt, dass es gelingen müsse im Sinne einer Einheit der Gegensätze, einer Coincidentia Oppositorum, alle geistigen Strömungen der Zeit zu vereinen und in einem für Deutschland sozusagen nützlichen Sinne auszumünzen, aber in dem Bewusstsein, und das Buch heißt auch das Dritte Reich, dass Deutschland als Nation natürlich allenfalls ein Vorläufer ist, ein Vorläufer wovon? Natürlich ein Vorläufer des Reiches. Er formuliert diesen Gedanken nicht weiter aus, das bleibt eigentlich mehr im vage Angedeuteten, aber deutet darauf hin, dass er schon wieder sozusagen so eine europäische Perspektive, man könnte auch sagen, eine abendländische Perspektive drin hatte, die das Ganze zielen sollte. Aber mit der hat er sich dann nicht weiter befasst. Also er bleibt letztlich beim deutschen Nationalstaat stehen. Er verwendet auch den Begriff des Nationalismus positiv, sagt also, der deutsche Nationalismus ist Streite für das Endreich. Wie gesagt, nicht vom Endreich des Dritten Reiches hier zu hören, sondern vom endzeitlichen Reich hier. Aber wir sehen, dass das hier der Versuch ist, sozusagen anzuknüpfen an eine Tradition, die vorfindlich ist, aber die neu gefüllt wird mit dem Versuch, alles, was in der Weimarer Zeit letztlich verstreut ist, auf alle möglichen geistesgeschichtlichen und auch politischen Felder zusammenzuholen, letztlich unter ein gemeinsames Verständnis der Nation und des Reiches.
Wir hatten ja vorhin auch drüber gesprochen, der Konservative muss bei der Überlieferung immer eine Auswahl treffen. Man könnte jetzt auch salopp sagen, es ist ein bisschen Rosinenpickerei. Man prüft, was haben die verschiedenen Ideologien am besten, also was ist ihr Bestes, und das versucht man dann in einer höheren Synthese, Einheit zu verbinden. Könnte man das sagen oder ist das zu frech?
Nein, das ist sogar sehr richtig, denn Möller van den Buch sagte ja auch, ich muss andersrum antworten, Möllers Konservatismus, und bei ihm, denke ich, kann man den Begriff tatsächlich noch guten Gewissens benutzen, Möllers Konservatismus war ein wirklich moderner Konservatismus, in dem Sinn, dass er selbst sagte, der Konservatismus dürfe nie Raritätenkammer werden, sondern müsse immer Werkstatt sein. Was meinte er damit? Er wollte gerade weg vom altkonservativen Verständnis her, nach dem Motto, wir müssen blind irgendwelche Traditionen und Gepflogenheiten pflegen, um ihrer selbst willen, obwohl sie sich doch längst verlebt und aufgebraucht hätten. Wir müssen tatsächlich fragen, was braucht Deutschland, was braucht das deutsche Volk heute, die Tradition daraufhin befragen und das sozusagen eintragen und zusammenfassen. Insofern ein Eklektizismus, aber mit einem ganz bestimmten, mit einer bestimmten Zielrichtung, nämlich der eigenen Nation und ihrem vitalen Interesse in dieser Zeit des Interregnums, der allgemeinen Unsicherheit, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, wie geht's weiter, sozusagen eine Blütenlese des geistigen Bestandes. Also da, wo andere beim Volk oder bei der Nation oder beim Bündischen oder eben dem Bauernstand anknüpfen, knüpft er eben an den geistigen Traditionen an, aber, wie Sie richtig sagen, in der Auswahl, dass er sagt, was nützt uns davon und wie letztlich kann es weitergehen? Ein wichtiger Satz vielleicht zum Schluss zu Möller van den Broek. Er sagt an einer Stelle, finde ich ein nettes Zitat, konservativ sei nicht ein Hängen an dem, was gestern war, denn das wäre eben der Altkonservatismus, sondern ein Leben aus dem, was immer gilt. Und das zeigt eben sozusagen diese nun doch wieder metaphysische Grundstimmung, dass da sozusagen eine Linie existiert, neben der, in der wir uns tagtäglich bewegen, also ein Grundton herrscht, auf den wir uns aber immer wieder beziehen müssen, auf den wir immer wieder zurückkommen müssen und den wir immer wieder fruchtbar machen müssen. Ich war mein letztes Zitat, wird es Möller van den Buch, sei mir das gestattet, konservativ sein. Heißt, Dinge zu schaffen, die zu erhalten sich lohnt. Das habe ich auch in der Agenda im Editorial immer mal wieder zitiert. Wird auch deutlich, dass dieser konservativ-revolutionäre Ansatz, das Erhaltenswerte ist nicht vorfindlich. Mhm. Es ist entweder gar nicht mehr da oder es ist verschüttet, aber es kann von diesem, wie wir vorhin sagten, von diesem Gärtnerkonservatismus, wie Mohler ihn abfällig nennt, der einfach pflegt, was vorfindlich ist, kann überhaupt nicht kultiviert werden, denn es ist eigentlich kaum sichtbar. Also Dinge zu schaffen, wieder hervorzubringen, nämlich aus der abendländischen metaphysischen Tradition, die zu erhalten sich lohnt. Lohnen ist der Funktionsgedanke, also es muss schon was bringen, das ist hier nicht beliebig. Aber dann doch, wenn es uns etwas bringt als Nation, dann erhalten wir das doch. Und das finde ich ist ein schöner Doppelklang, der das Revolutionäre und das Konservative sehr schön zusammenführt. Und ich würde mich gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke, da kommen wir am Schluss sicherlich nochmal zu, dass Grundmotive dieser Einsicht bis heute von Interesse sind.
Ich muss an dieser Stelle eine Sache nachholen, die ich verpasst habe, nämlich Sie haben selber jetzt gerade den Gegensatz zum Altkonservatismus aufgemacht und die nennen sich Jungkonservative. Können Sie dazu noch, heißt Jungkonservativ sein genau das, dass man diese Auswahl treffen muss und nicht wie die wilhelminischen Altkonservativen einfach einen Gärtnerkonservatismus pflegen kann, weil eben gar nichts mehr da ist? Ist das dieser Gegensatz zwischen Alt- und Jungkonservativ?
Um Ihre Frage mit einem Satz zu beantworten, können wir sagen, ja. Man muss aber noch hinzusetzen, dass jung ein Adjektiv war, ein Präfix, was überall anzutreffen war, in der politischen Landschaft, in der kirchlichen Landschaft. Es gab eine junge reformatorische Bewegung, es gab in den Singebewegungen und so. Also alle, überall hat man sich jung genannt, um tatsächlich ja unisono diesen Neuanfang, der nötig war, zu akzentuieren. Jung im Sinne von, wir sind die Jungen, wir sind die Nachgewachsenen, die Nachgeborenen, vielleicht sogar noch die Kriegsgeneration des Ersten Weltkrieges. Wir sind aber auch die Unverbrauchten. Mhm. Wir sind auch die, die wirklich wieder neu an den Dingen anknüpfen können, sie als Unverbrauchte wahrnehmen, als Unverbrauchte fruchtbar machen. Also jung ist auch eine gewisse Naivität im positiven und produktiven Sinne, die sich darin ausdrückt. Wir gehen unvorbelastet an die Dinge ran. Ich war, wir sind nicht bürgerlich verkitscht. Wir haben keinen Ersten Weltkrieg zu verantworten. Wir haben sozusagen uns da nicht reingeritten. Wir müssen auch nicht Hurra schreien, wenn der Kaiser vorbeiläuft. Wir sind frisch und jung in der Wahrnehmung und in der Fruchtbarmachung dessen, was uns überliefert ist. Das ist so ein Grundmotiv, was sich in der Tat, was dazu dient, sozusagen sich von den Altkonservativen abzuheben.
Ich verkneife mir jetzt Anspielungen auf Edgar Julius Jung, aber zu dem kommen wir ja jetzt.
Ja, das ist wahr. Noch ein allerletzter Satz, nur nachgeschoben zu Möller van den Burg. Das ist jetzt hier wirklich nur auf das Allerkleinste runtergebrochen, sozusagen in der Sphäre sozusagen des philosophisch-geistigen, was er dachte. Er war ein politischer Denker, er hat ja auch in der Propagandaabteilung der obersten Heeresleitung im Ersten Weltkrieg gearbeitet. Also wer den politischen Möller van den Burg besser kennt, dann will sei nochmal verwiesen an das Buch von Karl-Heinz Weißmann. Ich bin jetzt wirklich nur, um so die groben Schneisen zu schlagen, bei dem Grundansatz von Möller van den Burg geblieben. Mehr können wir heute hier nicht leisten. Nur um mal deutlich zu machen, wo steht er im Gefüge der KR einerseits und wo steht er im Gefüge eines konservativen Denkens, an das man heute vielleicht noch anschließen mag, andererseits. Edgar Jung, ich hatte es vorhin schon erwähnt, richtig, ist also jemand, der später nach dem Tode Möllers im Jahr 1925 wirksam wurde. Er bezeichnet sich ausdrücklich selbst als Schüler Möller van den Burgs. Ich meine aber, ich glaube nicht, dass die sich jemals kennengelernt haben. Das könnte ich jetzt nicht beschwören, aber ich glaube nicht, dass die sich kannten. Dazu war Edgar Jung wahrscheinlich zu jung. Und er hat, Edgar Jung hat im Jahre 1927 in der ersten Auflage und dann deutlich erweitert nochmal 1930 ein Buch geschrieben, Die Herrschaft der Minderwertigen. Auch hier wieder, nicht, hört man bei minderwertig leicht die Konnotation des Dritten Reiches mit, das ist natürlich nicht gemeint. Was ist gemeint? Die Minderwertigen bei Edgar Jung sind die Mittelmäßigen. Und diese Überschrift seines Buches, die Herrschaft der Minderwertigen, soll im Grunde deutlich machen, dass die liberale Gesellschaft in ihrer Verfasstheit strukturell sozusagen zwangsläufig dazu führt, dass die Herrschaft von den Mittelmäßigen übernommen wird. Also nicht mehr von einer Elite, sondern sozusagen von einer gleichförmig gemachten, muss man schon sagen, gleichförmig gemachten demokratischen Masse, die ungeordnet Dinge entscheidet, aber letztlich das Ganze nicht mehr sozusagen gestalten kann. Dem Begriff, also dem Mittelmaß und dem Minderwertigen setzt Edgar Jung, und darin wieder gut konservativ und auch sehr klassisch, andere Größen entgegen, nämlich Rang, Ordnung, Autorität, das sind also die Begriffe, die er da bemüht. Und man kann letztlich sagen, ist auch Edgar Jung, obwohl selbst Protestant, dem organisch-ständischen Reichsdenken stets verbunden geblieben. Also es ist ein deutlich christlich konnotiertes Werk, was er da vorgelegt hat, hat sich auch immer zum Christentum bekannt. Auch hier die Rückfrage an Mohler, ob denn die christliche Kritik, die Kritik am Christentum tatsächlich für alle Strömungen der konservativen Revolution unterstellt werden kann.
Ich glaube, wir sind mit den 5 Strömungen jetzt erst einmal durch. Wir haben einen allgemeinen...
Eines würde ich aber noch ergänzen, bitte, bevor Sie mir das Wort nehmen. Und zwar, wir haben ja zu Beginn bei den Völkischen darauf hingewiesen, dass es sozusagen eine, heute würde man sagen, bedenkliche Schnittmenge mit dem späteren Nationalsozialismus gab. Und das ist ja sozusagen auch der Teil der KR, der konservativen Revolution, wo viele sagen, ja, Wegbereiter des Dritten Reiches. Edgar Jung steht genau am anderen Ende der Skala. Der war, wie wir gesehen haben, also durchaus mit beiden Beinen im Konservatismus verankert. War dann später auch Redenschreiber des Reichskanzlers von Papen und hat ihm 1934 eine Rede geschrieben, die vom Papen vor der Marburger Studentenschaft gehalten hat, wo er sozusagen die Ideen der jungen Konservativen auch gleich, sag ich mal, ideell verklappt hat. Und das ist den Nationalsozialisten zu dieser Zeit natürlich aufgefallen, bitter aufgefallen und aufgestoßen. Und sie haben Edgar Jung dann tatsächlich im Zuge des Röhmputsches 1934 also auch ermordet. Mhm. Das heißt nur, das muss man im Blick haben. Es gab also in der KR sowohl spätere Mitläufer und Protagonisten des Nationalsozialismus wie auch frühe Opfer. Also das gibt die ganze Skala her. Nur das auch wieder zur Binnendifferenzierung dieser Strömung.
Man kann es nicht oft genug sagen, es ist kein monolithischer Block.
Richtig.
Mit Binnendifferenzierung und allem.
Ganz genau.
Ja, wir hatten jetzt einen Schnelldurchlauf, sage ich mal, durch die verschiedenen Richtungen von Mohler. Vielleicht noch einmal die Frage, was hält denn diese Strömungen, die Mohler sich ja nicht zufällig ausgedacht hat, was hält die zusammen? Was ist die einende Klammer, die, wo man sagen kann, okay, das ist das Gemeinsame, das ist das konservativ-revolutionäre an ihm. Wie würden Sie das nochmal zusammenfassen?
Für Mohler, sagte ich ja eingangs, war es der unterstellte Paradigmenwechsel, weg, ich sag mal ganz plump, weg von Hegel hin zu Nietzsche, also weg vom Linearen hin zu sozusagen dem Bewusstsein, jetzt gilt's, jetzt muss ich was reißen, alle Ausflüchte metaphysischer, transzendenter oder sonstiger Art sind mir genommen, jetzt gilt's. Und das sozusagen ist das, was diese alle auszeichnet. Ich selbst würde tiefer ansetzen und sagen, das war der Versuch, das hatten wir vorhin auch schon mal angesprochen, im Interregnum, man könnte auch da von einer Art Stunde Null sprechen, wenn man das wollte, einfach zu gucken, woran kann ich anknüpfen. Das war das Verbindende. Die einen sagen Volk, die anderen sagen Nation, die anderen sagen der Erlebnischarakter des Bündischen, die anderen sagen der Bauernstand als eine gelebte Ordnung und der Jungkonservative führt sozusagen die Reichstradition natürlich in stark modifizierter Weise fort. Das ist sozusagen ja der Versuch jenseits des Weimarer Parlamentarismus, dem keiner von denen getraut hat, aus verschiedenen Gründen nicht, jenseits dieses Parlamentarismus am Bestand weiterzuarbeiten und den weiterzuentwickeln.
Ich muss gestehen, das finde ich auch einleuchtender als jetzt Mohlers Deutung, weil wenn man sich vorstellt, so ein Landvolk-Anhänger mit Nietzsches zyklischen Welt, das klingt doch irgendwie so ein bisschen abstrus. Wir hatten schon an verschiedenen Stellen erwähnt, dass es einige herausragende Köpfe gab, die Mohler sich gescheut hat, eindeutig einer Richtung zuzuordnen. Ja, ja. Oswald Spengler, Karl Schmidt, Ernst Jünger, aber auch Thomas Mann. Wollen wir doch ein bisschen gesondert in aller gebotenen Kürze auf diese großen Köpfe eingehen. Wir haben ja auch einen Podcast schon zu Karl Schmidt gemacht. Wir hatten auch eins zu Ernst Jünger mit Heimo Schwilk.
Auch eins zu Thomas Mann an einer Stelle.
Stimmt, mal. Zu Thomas Mann. Mhm. Nicht im Politischen allerdings.
Richtig,
weshalb er für Mohler ja interessant war. Genau. Aber diese herausragenden Köpfe sollte man doch auch nochmal ansprechen.
Genau. Können wir auch in aller Kürze nur mal antippen, mit der Bitte an unsere Hörer, sich das dann selbst zu erarbeiten. Das ist natürlich fies, das sozusagen. Gut, in Klammern vielleicht nur Thomas Mann, aber immerhin, er erscheint auch bei Mohlers Buch mit Konterfei auf der Titelseite von mehreren Autoren. Hier natürlich vor allem der frühe Thomas Mann, was heißt der frühe? Das ist fast schon der mittlere. Betrachtung eines Unpolitisch von 1918. Das ist eigentlich das Buch von Thomas Mann, das ihn der konservativen Revolution zurechnen lässt. Dieses Buch ist auch Ausdruck seiner Zwietracht mit seinem Bruder Heinrich, der natürlich immer ein Linker war und später haben sich dann versöhnt und Thomas Mann hat auch einiges von dem wieder zurückgenommen, was er in den Betrachtungen schrieb. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das ist sozusagen eine Art Urkunde konservativen Revolutionendenkens aus der literarischen Feder von Thomas Mann. Hauptmotiv hier, die Rivalität oder das Gegenüber von Kultur und Zivilisation. Das ist ein Grundmotiv, was im konservativen Denken immer wieder begegnet. Was versteht man darunter? Kultur ist sozusagen das Selbstbewusstsein und Selbstverständnis eines Volkes beispielsweise, also einer kulturellen Entität, einer kulturellen Gruppe, etwa der Deutschen, man kann das aber auch regionalisieren, sozusagen ein Selbstverständnis und ein Selbstbewusstsein innerhalb des eigenen kulturellen Rahmens, eigener Gebräuche, eigener Sitten, eigener Sprache, sicherlich auch einer eigenen Genealogie. Also alles sozusagen, was das eigene ausmacht, der Raum, in dem man sich selbstverständlich bewegt, ist die Kultur. Und der Konservative, nicht nur Thomas Mann, in der Betrachtung eines Unpolitischen, grenzt das gern also ab gegen die Zivilisation. Zivilisation steht vor allem seit dem Ausgang des 19. Jahrhunderts natürlich für Industrialisierung, für Technisierung. Heute könnte man es natürlich weiterführen mit Digitalisierung und sieht skeptisch, dass sozusagen der Kultur nochmal etwas übergestülpt wird, was das Besondere, das Proprium, das Eigene der Kultur in Frage stellt, es reduziert und etwas Gleichmachendes sozusagen obendrauf setzt, was nicht nur alle Deutschen und vielleicht auch alle Europäer, sondern heutzutage würde man sagen, weltweit alle gleich macht, alle haben ihr Smartphone, alle benutzen dieselben Apps, alle kennen dieselben Sänger, alle gucken dieselben Fernsehsendungen oder dieselben Netflix-Sendungen. Das ist Zivilisation. 100 Jahre zurück gab es das Problem natürlich auf wesentlich kleinerer Flamme auch schon und das hat Thomas Mann eben in diesen Betrachtungen eines Unpolitischen thematisiert. Lohnt sich reinzugucken. Er wurde nie schulbildend, weil es viel zu unstrukturiert ist, dieses Buch. Er hat sich da wirklich, sag mal, seinen Frust mal von der Seele geschrieben. Es ist lesenswert, vor allem in der nicht redigierten Erstausgabe. Aber ich sag mal, es taucht nicht zum Lehrbuch, weil es eben dann doch zu zufällig war und eigentlich nicht sein Spielfeld. Das muss man klar dazu sagen. Ja, denn sozusagen Thomas Mann, also in Klammern gesetzt, klassisch dann die Trias Oswald Spengler, Karl Schmidt und Ernst Jünger. Jeder von denen wäre mindestens einen weiteren Podcast wert. Wir bleiben also hier wirklich nur an der Oberfläche. Oswald Spengler ist ja bekannt geworden durch sein Zweiteiler, also ursprünglich in zwei Teilen erschienenes Werk, Der Untergang des Abendlandes, erschienen 1918 und 1922. Wo er letztlich die abendländische Kultur im Sinne einer zyklischen Morphologie, einer zyklischen Gestaltlehre beschreibt. Die Kulturen kommen und vergehen und er versucht das an verschiedenen Details, im Großen wie im Kleinen, herauszuarbeiten. Darum auch so ein umfängliches Werk, also es argumentiert auf allen denkbaren Ebenen, um diesen Beweis zu führen, dass ihm die großen kulturellen Gestalten der abendländischen Zivilisation kommen und gehen und mithin also auch der Kultur, in der wir leben, letztlich irgendwo ein Ende prophezeit ist. Auch das natürlich passt hervorragend in das, was Mohler das zyklische Denken nennt, nicht wahr? Es gibt also nicht hinterm Horizont in weiter Ferne den Zielpunkt meiner eigenen Existenz, sondern diese Kultur wird zu Ende gehen, etwas Neues wird entstehen müssen und dieses Neue gilt es dann zu gestalten. Das steht natürlich dahinter, aber auch bei Spengler der Widerstreit von Kultur und Zivilisation. Dem bringt natürlich Spengler auch, das ist ja eine wesentliche Triebfeder seiner Argumentation. Aber wir haben bei Spengler noch andere Aspekte, warum er sich nicht eindeutig so zuordnen lässt für Mohler. Spengler beispielsweise stellt das Preußentum dem angelsächsischen Händlernatur entgegen. Nicht wahr? Der eine ist der Pflichttypus, der andere ist der Händlertypus. Spengler hat ja noch mehr geschrieben. Sein Buch Preußentum und Sozialismus von 1919 ist da recht prominent geworden und 1933 noch das Buch Jahre der Entscheidung. Und am Ende heute ja auch wieder ein Gedanke, der prominent geworden ist, formuliert dann Spengler sozusagen den Cäsarismus als Ausweg, also die Erscheinung großer Männer, die letztlich aus Krisen zu führen vermögen, eben mit dem antiken Bild des Cäsar. Ich war heute, denken viele an Trump oder Elon Musk oder solche Gestalten. Da über diese Schiene kommt das ja im Omega so ein bisschen wieder.
Ja.
Aber ich hoffe, es ist ein bisschen deutlich geworden, worin die Sonderstellung besteht, dass er also vielgestaltig ist, dass man ihn nicht einfach einer Rolle zuordnen kann.
Man scheut sich ja immer so großen Denkern ein Etikett dann aufzukleben.
Richtig, dass genau.
Dass ja nie ganz gerecht wird, das hat Mohler offenkundig auch gespürt.
Ganz genau, ja. Und wir haben, bitte, wir haben jetzt schon heute so viel Eigenwerbung betrieben, Band 1 der Erträge versammelt die Vorträge, die bei unserer Gründung vor fast 15 Jahren gehalten wurden, hat Alexander Demand nämlich öffentlich in Frage gestellt, dass Oswald Spengler überhaupt ein Konservativer gewesen sei. Vor diesem Hintergrund, also nächster Werbeblock, bitte kaufen Sie Erträge Band 1 und lesen Sie nach, warum Oswald Spengler gar kein Konservativer war. Wir sehen also, was Mohler hier gemacht hat, ist ein großes Diskussionsfeld und keineswegs abgeschlossen.
Ja. Eine Diskussion, die ja auch beim nächsten Namen, Karl Schmidt, immer wieder auftaucht, ob das überhaupt ein Konservativer war.
Ich glaube, auch kritische Stimmen. Der Einzige, den wir heute nennen, der sich sogar mal an einer Stelle, korrigieren Sie mich, doch sogar dagegen verwahrt hat, dazu gerechnet. Und wenn ich meine, das irgendwo gelesen zu haben, dass er nie dazugehören wollte.
Karl Schmidt, wissen, dass ich nicht habe.
Karl Schmidt, wie wir alle wissen, Staatsrechtler, Völkerrechtler, Rechtsphilosoph, berühmt geworden durch seine Lehre von der staatlichen Souveränität und vom Ausnahmezustand. Berühmt natürlich sein Wort geworden, nicht was souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet, nicht wahr? Also Verfahren, Prozesse, Mehrheiten haben alle ihre Grenze in einer Souveränität, die letztlich unaufgehbar bleiben muss und die auch letztlich dann sich bewähren muss in einem Ausnahmezustand, also hier sozusagen von der Rechtstradition herkommend, ein Denker, der natürlich dieses ganze Verfahrenslehre einer Republik dann immer beargwöhnt hat, ob sie tatsächlich in der Lage ist, die Probleme der Zeit zu lösen. Er stellte diesen Verfahren einen Dezisionismus entgegen, also eine Entscheidungslehre, die jetzt gar nicht primär darauf beruht, ist diese Entscheidung wahr oder hat sie jetzt sozusagen die Vernunft auf ihrer Seite, sondern die Dezision, die Entscheidung steht im Raum und ist dann auch erstmal zu befolgen als ein ordnungsschaffendes Element. Ganz offenkundig auch passt das natürlich in diese Zeit, aber offenkundig auch, dass sich Carl Schmitt mit diesem Denken nur schwer zuordnen lässt. Und ein letzter Punkt vielleicht, um die ganz berühmten Topoi von ihm, sage ich mal, anzusprechen, die Freund-Feind-Unterscheidung, nicht wahr, dass er sagt, also im Kleinen wie im Großen bestimmen sich alle politischen Relationen immer in Form von Freund oder Feind, wobei der Feind nie moralisch gemeint ist. Der Feind ist nie der Böse, sondern der Feind ist immer der, der meinen Interessen zuwiderarbeitet. Und dessen muss ich mir nur bewusst sein und muss natürlich meine eigene Politik und mein Handeln in diesem Bewusstsein ausrichten. Auch das ein Punkt, der einen eigenen Podcast verdient. Aber nur um es mal angesprochen zu haben hier, das sind natürlich drei Grundmotive, die ich jetzt benannt habe, die sehr schön zur konservativen Revolution passen, aber offenkundig keine Bewegung im Detail zuzuordnen sind.
Ja, dann bleibt als letzter noch Ernst Jünger übrig, dessen Sekretär Mohler ja auch für einige Jahre war.
Richtig.
Es kam ja auch zum Bruch zwischen beiden.
Ja.
Unter anderem natürlich wegen der Schriften Jüngers aus den 20er Jahren, die Jünger sich, wenn ich recht informiert bin, geweigert hat, in seine erste Werkausgabe aufzunehmen, was Mohler ihm als Verrat an den ursprünglich konservativ-revolutionären Ideen vorgeworfen hat. Man darf eben auch nicht vergessen, Jünger war etwa der Mitte 20, Anfang 30, als er das geschrieben hat. Der Mann ist über 100 geworden.
Ja.
Er wurde immer wieder darauf angesprochen, na, was haben Sie da in der Weimarer Zeit geschrieben? Und irgendwann hat er auch gesagt, es ist 70 Jahre
jetzt her. Jetzt ist egal,
so,
ja.
So, und, aber das hat Mohler ihm doch immer vorgeworfen,
ja,
dass er diesen Teil seines Denkens verworfen,
ja,
hat.
Ja.
Also insofern,
ja, ja, ja. Passt das rein. Genau, um auch hier mit ein paar Stichworten nur zu arbeiten. Wir hatten den Namen vorhin schon mal erwähnt. Ernst Jünger, manche kennen vielleicht sein Buch In Stahlgewitter von 1920, letztlich eine Art Erlebnisbericht aus dem Ersten Weltkrieg. Das zeigt nochmal das, was wir vorhin schon bei den Nationalrevolutionären hatten, was wir schon vorhin genannt wurde, dieser heroische Realismus. Das heißt, ich stelle mich der Realität, und wenn das ein Kugelhagel ist, und ich stelle mich dieser Realität auch notfalls auch heroisch, das heißt unter Einsatz, also heroisch natürlich, also heldenhaft, unter Einsatz meines eigenen Lebens im Zweifelsfalle, ich gehe mit dieser Realität um, ich weiche ihr nicht aus. Manche umschreiben diese Geisteshaltung auch mit Amor Fati, also einer Liebe zum Schicksal, egal ob das Schicksal jetzt ein schmerzhaftes oder ein freudiges ist, sozusagen ich bejahe die Welt in jeder Art und Weise, wie auch immer sie sich mir zeigen mag. Und dazu passt auch viele Jahre später, 1932 im Arbeiter, nicht wahr, da charakterisiert Ernst Jünger den Arbeiter als Typus, von dem er sagt, der Arbeiter muss Technik beherrschen, nicht wahr? Also keine Ablehnung der Moderne, keine Ablehnung der Technik, sondern der Arbeiter muss die Technik beherrschen. Auch das gehört letztlich zur Wahrnehmung, zur Annahme der Realität dazu, wie sie sich je jetzt zeigt. Und anders als Spengler, nicht wahr, für den Technik ja schon ein Teil, sag ich mal, des zivilisatorischen Verfalls war, ist es für Jünger also ein weiteres Lebensfeld gewesen, das zur Bewährung ruft und das auch beherrscht werden muss. Insofern auch hier wieder Grundmotive klar, wohl am ehesten doch zu den Nationalrevolutionären zu zählen, aber natürlich als Schriftsteller, wir haben jetzt andere Dinge gar nicht erwähnen können, von der Spätphase mal, zur Zeit der Bundesrepublik mal ganz abgesehen, das heißt, so alt wie er geworden ist, kann man kaum von Spätphase reden, das ist auch ein Teil der mittleren Phase letztlich, aber wir haben das jetzt wirklich nur anreißen können. Man sieht aber auch hier ein, es passen etliche Motive in dieses Phänomen rein, der konservativen Revolution, aber eine eindeutige Zuordnung ist schwierig. Insofern verständlich, wir haben noch ein paar Namen jetzt weggelassen, dass Mohler hier doch einige herausragende Köpfe extra noch thematisiert hat.
Ja, so viel vielleicht als erster doch längerer Einblick in die konservative Revolution. Ein häufiger Vorwurf an Molas Arbeit war ja, es ist eigentlich keine nüchterne, objektive, wissenschaftliche Arbeit, sondern er versucht damit, ein gewisses politisches Ziel zu erreichen, nämlich eine Art Mythos zu schaffen für die deutsche Nachkriegskonservativen, also nach 45, ja. Ein Mythos, an dem man anknüpfen kann. Also wir rufen uns in Erinnerung, nach 45 war der Konservatismus in Deutschland diskreditiert und der Vorwurf an Mola war ja immer, er sucht jetzt eine Tradition, die davon nicht belastet ist, an die man anknüpfen kann. So. Gab es denn nach 45 irgendwelche Strömungen, Bewegungen, wo man jetzt wirklich von einer Rezeption der konservativen Revolution sprechen kann, bevor wir jetzt zu heutigen Versuchen kommen?
Also es gab, wenn man jetzt tatsächlich auch Nachfolge mit institutioneller Reichweite sucht, eigentlich nur eine Bewegung, die der Erwähnung wert wäre, sage ich mal. Und zwar, es wundert einen kaum, in Fortsetzung der jungen konservativen Bewegung hat sich 1952, also etwa 7 Jahre nach Kriegsende, nach Ende des Zweiten Weltkrieges, die abendländische Bewegung gegründet, mit damaligen Honoratioren, paritätisch aus den damaligen zwei Großkirchen besetzt. Politiker, vor allem aus dem konservativen Bereich, aber auch Hochschullehrer, Professoren, eben sozusagen die Nobilitäten der Nachkriegszeit, haben eine Zeitschrift herausgegeben, die wir, glaube ich, auch vollständig hier im Bestand haben, das Neue Abendland, haben regelmäßig die sogenannte Abendländische Akademie durchgeführt, also letztlich Tagungen, wo man versucht hat, letztlich an dieses jungen konservative Denken, wie es von Möller, van den Burg und Edgar Jung vorformuliert wurde, weiter zu stricken, weiter zu knüpfen. Es gibt auch als Beilage zu einer Ausgabe der Zeitschrift Neues Abendland das Abendländische Manifest, das wir auch da haben. Das sind sozusagen mehrere Punkte, die sich auch lesen wie ein kleines Programm der jungen Konservativen im Nachhinein. Ich war postfestum sozusagen, war eben nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist sozusagen eine Form, die wirklich greifbar ist. Anfang der 50er Jahre gegründet, veräppte dann aber bis Mitte der 60er Jahre und hat dann letztlich an Bedeutung auch verloren, weil einfach sozusagen die Leute dann noch nicht mehr da waren. Ich war, die jungkonservative Bewegung noch kannten, sind weggestorben. Die anderen haben sich woanders denn betätigt politisch und damit hat die Sache dann auch hat ihr Ende erlebt. Alles andere, ich sag mal, natürlich gab es völkische Gruppen, gab es auch immer Nationalrevolutionäre und alles, aber das sind alles, sagen wir mal, Spurenelemente, die man dann mit der Lupe suchen muss. Wie gesagt, die abendländische Bewegung hatte noch institutionellen Charakter von einigem Rang in den 50er und Anfang der 60er Jahre. Aber ich denke, das war es dann auch schon.
Aber man kann ja sagen, dass es heutzutage eine Art Renaissance, wenn man möchte, der konservativen Revolution gibt. Sei es von der Gegenseite, da wird ja viel veröffentlicht, ne, wie die AfD ihre gedanklichen Wurzeln in der konservativen Revolution hat, bis ja zu einzelnen Denkern eben. Aber es gibt ja auch, Stichwort neue Rechte, den Versuch auch von konservativer oder rechter Seite bewusst daran anzuknüpfen. Und ich weiß, dass der Vortrag, den Herr Weißmann hier bei uns gehalten hat, zu einigen Debatten geführt hat, weil Herr Weißmann, korrigieren Sie mich, wenn ich mir jetzt Unrecht tue, versucht hat, das ganze Phänomen zu historisieren und doch ein großes Fragezeichen dahinter gesetzt hat, dass man da heute irgendwie anschließen könnte, weil es eben Zeitphänomen war, das einfach ganz anderen Voraussetzungen entstanden ist. Daran hat sich dann diese große Frage gesponnen, ist die konservative Revolution heute eigentlich noch anschlussfähig? Und wenn ja, wie kann dieser Anschluss überhaupt aussehen?
Ja, Sie haben jetzt natürlich mehrere Fragen zusammengestellt. Rezeption durch AfD oder neue Rechte. Es bleibt daran zu erinnern, das hat dieser Podcast ja hoffentlich auch gezeigt, was für eine Bandbreite die konservative Revolution schon an sich bedeutet. Das heißt, es sagt nahezu nichts zu sagen, ja, der knüpft an die konservative Revolution an. Mhm. Das kann also von abendländischem Denken à la Edgar Jung bis hin zu völkischen Bezugnahmen alles Mögliche heißen. Das muss also zum einen natürlich spezifiziert werden. Ich betone es noch einmal, das ist eben einem Nachhinein gefundener, eine Konstruktion, ein Sammelbegriff, nicht mehr und nicht weniger. Aber selbst wenn man konkreter wird und sagt, ja, diese und jene knüpfen bei den Jungkonservativen an, ist natürlich die Frage, wie tun sie das? Und mit welchem Impetus der Vorwurf, dass jeder, und das liest man ja nun in auch in regierungsamtlichen Verlautbarungen oder dem der Regierung nahestehenden Gelehrten immer wieder, dass die Bezugnahme auf die konservative Revolution oder Arthur Möller van den Broek Zweifel an der Verfassungstreue begründet. Das ist natürlich alles Quark, das ist auch völlig unintellektuell. Wenn man sich sozusagen akademisch diskursiv diesen Dingen nähert, muss das natürlich möglich sein und ist es natürlich auch möglich. Und das muss man ganz klar sehen. Welche Relevanz hat die konservative Revolution heute? Ich denke mal, was für mich das Spannendste daran ist, die konservative Revolution stellt uns die Frage, können wir noch konservativ sein? Und wenn ja, inwieweit können wir konservativ sein? Denn was bedeutet denn konservative Revolution? Das ist im Grunde ein Konservatismus, der, sehen wir mal von Edgar Jung ab, doch weithin ohne Christentum auskommt. Womit die Altkonservativen jetzt gar nicht hätten mitgehen können. Und wenn man mal von Möller van den Broek absieht, die weithin auch ohne Metaphysik auskommen. Und ich denke, das ist das, was in Teilen der neuen Rechten die konservative Revolution, was immer man jetzt im Detail darunter versteht, so interessant macht. Nämlich die Option, irgendwie rechts, irgendwie konservativ sein zu können, aber unter Absehung einer Metaphysik oder unter Absehung einer transzendenten Bezugsgröße. Wir leben natürlich in einem Zeitalter, wo das alles nicht mehr sehr gefragt ist. Und natürlich sind die Rechten von heute, auch die jungen Rechten von heute, Kinder ihrer Zeit. Und haben natürlich genauso wie alle anderen in der heutigen Bevölkerung oder wie viele andere in Bezug zu metaphysischen Größen oder auch zur Transzendenz, sprich zur Religion, zum Christentum verloren. Und natürlich bietet sich dann die konservative Revolution an als ein Denkmodell, das eine rechte Ideenlandschaft bereithält, für die transzendentes oder auch ein metaphysisches Denken nicht erforderlich ist. Eben weil sie sich am Volk, an der Nation oder an anderen Dingen festmacht. Und das ist, denke ich, für uns die spannende Frage, die die konservative Revolution stellt. Ist das der Konservatismus, den wir vertreten, jetzt nicht wir als Bibliothek, sondern jeder Einzelne von uns, der sich konservativ nennt? Er stellt die Frage, ja, worauf fußt denn dein Konservatismus? Fußt er letztlich auf der abendländischen Tradition? Dann findet man das allenfalls noch in Modifikation bei den Jungkonservativen oder bei den anderen Dingen, bei Volk, Nation und so weiter. Das ist das, was man eben bei der neuen Rechten primär beobachtet. Und dann muss man natürlich die Frage anschließen, ist dieses Denken dann noch im vollen Wortsinn ein konservatives Denken? Kann ich, um es auf den Punkt zu bringen, unter Absehung von jeder Religiosität, unter Absehung von jeder Metaphysik, ein Konservativer sein, auch im 21. Jahrhundert. Ich hätte da meine großen Anfragen. Ich denke, das geht nicht, um es auf den Punkt zu bringen. Und ich selbst habe ja schon hin und wieder mal versucht, da diese Wegscheide auch deutlich zu machen, die letztlich auch Möller bedeutet, doch das Werk Möllers bedeutet, der auch als Person bedeutet, nämlich die Wegscheide zwischen einer rechten oder neuen Rechten auf der einen Seite und sozusagen einem klassischen Konservatismus auf der anderen Seite. Ich würde darin tatsächlich zwei Paar Schuhe sehen. Nicht, dass sie nicht Schnittmengen hätten oder dass sie auch geistesgeschichtlich und ideell verwandt wären, da gar keine Frage, aber es ist doch was anderes. Eben, weil der neue Rechte eben versucht, unter Absehung dieser Linearität, dieser christlichen Perspektive der Metaphysik sein Denken zu formulieren und sozusagen, wie es ja auch das Zirkuläre von Möller will, sozusagen die Gegenwart ganz stark zu machen. Oh. So der zweitführende Möller, nicht wahr, hat sich ja dann mit Thomas Molnar die Diskussion geliefert um den Nominalismus. Thomas Molnar, ein katholisch-konservativer Denker aus den USA, hat die Transzendenz betont und Möller hat ihm entgegengesetzt, dass das gibt's alles nicht mehr. Der Nominalismus ist das Entscheidende, also die konkreten, das geht da begrifflich bei ihm ein bisschen durcheinander, die konkreten Dinge müssen wieder stark gemacht werden. Das pralle Leben, dem müsste sich der Konservative aussetzen, der Realität. Ich denke, das ist das, was die KR für uns heute so interessant macht. Die Frage, sie hält uns den Spiegel vor. Worauf wollen wir unseren eigenen Konservatismus gründen? Und hat der Konservatismus, dann kann man es auch kritisch rückfragen, herkömmlicher Prägung noch eine Zukunft? Man kann ja auch sagen, nein, oder bleibt in verbleibenden Spurenelementen. Dann ist die neue Rechte und die Rechte die einzige Form von Konservativität jenseits irgendeiner Christdemokratie, die uns denn geblieben ist. Auch das wäre natürlich eine Erkenntnis, zwar eine bittere aus meiner Perspektive, aber könnte eine Erkenntnis sein. Insofern, ja, die konservative Revolution stellt uns sozusagen diesen Prüfstein zur Verfügung und hält uns den Spiegel vor. Was hat es denn nun auf sich mit deinem Konservativsein? Das finde ich daran sehr, ja doch sehr herausfordernd und sehr interessant.
Ja, ich meine, Sie sind ja Theologe, Sie haben jetzt von einer theologischen Herausforderung gesprochen. Wenn ich jetzt mich frage, was kann mir persönlich die konservative Revolution heute noch geben? Ich würde auch sagen, sie stellt uns vor eine Herausforderung. Ich würde es jetzt aber persönlich gar nicht so theologisch akzentuieren, sondern was ich interessant finde, ist die Frage eigentlich, auf welchen Beständen, natürlich gehört zu diesen Beständen auch das Christentum, können wir überhaupt noch aufbauen?
Ja. Ich meine,
die haben ihre Gedanken entwickelt vor, ich sag mal, Stunde Null nach 1918. Mhm. Viele Bestände sind weggebrochen und dann ist eben das Bewusstsein da, okay, wir müssen diese Bestände irgendwie erstmal schaffen. Ja, und das hat sich ja nicht gebessert, sondern man könnte sagen, die Lage ist eigentlich noch schlimmer
Richtig.
Geworden, weil immer mehr Bestände, nicht nur das Christentum, natürlich
Richtig.
Auch das Christentum, wegbrechen. Sondern
ja.
wir müssen fragen, auf was können wir eigentlich noch aufbauen, wenn selbst die rudimentärste traditionelle Bildung weggefallen ist.
Also
wo muss man überhaupt, wie tief muss man eigentlich ansetzen, um an Tradition anknüpfen zu? Gibt es überhaupt noch was zum Anknüpfen? Oder
ja.
muss man das, woran man anknüpfen soll, erstmal selber herstellen? Also es ist
ja.
nicht nur eine theologische Herausforderung, sondern
ja.
allgemeiner. Von Evola gibt es ja den Buchtitel Der Mensch inmitten von Ruinen.
Ja.
Das war natürlich ein Bild für die Lage des modernen Menschen. Es gibt nur noch Ruinen und jetzt muss man irgendwie versuchen, aus diesen Ruinen etwas zu machen. Und das finde ich bei der konservativen Revolution interessant, irgendwie diese Fragestellung.
Ganz
wo
genau.
stehen wir eigentlich? Stehen
Richtig.
Wir auch inmitten von Ruinen?
Ich glaube, die Frage kann man ja bejahen. Da müssen wir gar
ja,
nicht
gut,
groß
klar.
in den Prüfprozess
ja, ja.
eintreten.
Ja.
Aber wir müssen genau, wie Möller van den Brugge schon vor 100 Jahren sagt, wir müssen Dinge schaffen und sei es nur schaffen im Sinne von wieder ausgraben, wieder in Acht setzen, wieder bekannt machen, durch Bildung, durch Konfrontation, durch Vorträge, was wir eben auch als Bibliothek machen, diese Dinge wieder in Acht setzen, wieder bekannt machen, zur Konfrontation mit diesen Dingen aufrufen, einladen, um sich allein mit ihnen zu befassen und sich dazu zu verhalten. Ich war das immer schon der erste Schritt. Und die Affirmation, die Bejahung, ach, das ist ja ein Traditionsgut, mit dem ich was anfangen kann, ein Kulturgut, das ja einen Wert in sich trägt, das uns auch als Nation von mir aus, als Volk hilft, diese und jene Frage zu lösen, diese und jene Perspektive einzunehmen, das wäre dann natürlich schon ein immenser Wert, den die Bewegung auch heute noch haben könnte. Ich war, wenn man diesen Ansatz folgt, Dinge zu schaffen, die zu erhalten, sich lohnt. Dann hat man auch dieses Konservierende, das dann wieder sein Recht hat, mit dabei. Führt mich natürlich, und da sind wir jetzt schon mittendrin, zu der Frage, die ja auch Ausgangspunkt für diesen Podcast war, was Karl-Heinz Weizmann sagte, ist die konservative Revolution Geschichte, hat sie ihren Ort in den Geschichtsbüchern und wir können das die letzte Seite zuschlagen. Ich verstehe, was er meint. Er ist wahrscheinlich geprägt von dem Eindruck, vor allem aus Frankreich, nicht wahr, wo die Nouvelle Droite also einen Möller-Titel nach dem anderen nachdruckt, übersetzen lässt und das also bei denen in den Buchhandlungen liegt. So gleichsam, als sei die Lektüre des Dritten Reichs von Möller eine Gebrauchsanweisung für Politik heute. Das ist sie selbstverständlich nicht. Und damit hat natürlich Weizmann völlig recht. Ich kann jetzt nicht Möller und nicht Karl Schmidt, was ja manche mit Pathos bis heute tun. Ich kann nicht einfach Karl Schmidt aufschlagen und daraus heute Politik gestalten und Spengler und so weiter und so weiter. Das alles geht nicht. Aber, und das würde ich dann doch zur Einschränkung sagen, wie rezipiert man denn heute? Man rezipiert doch nicht, indem man Möller van den Brugge aufschlägt, drei Seiten liest und dann Politik macht, sondern es sind natürlich Perspektiven, die gewonnen werden. Es sind Einsichten, die gewonnen werden. Es sind vielleicht Paradigmen des eigenen Denkens und Handelns, die man daraus zieht, die man sich übernimmt, vielleicht in Teilen übernimmt, in eine Anverwandlung übernimmt, um daraus dann wiederum neue Gedanken zu schöpfen oder neue, von mir aus auch politische Pläne zu entwickeln. Es geht doch nie um eine lineare Fortschreibung. Das ging es ja nicht mal innerhalb dieser eigenen Sphäre der konservativen Revolution. Das heißt, insoweit würde ich dann doch auch Weizmann widersprechen. Das Gespräch mit den Vertretern der konservativen Revolution ist nicht abgebrochen. Es wird zwangsläufig, weil sie natürlich im Raum des kulturellen Erbes hier einfach schweben und einfach vorhanden sind. Sie sind ja de facto Gesprächspartner, also werden sie natürlich auch weiter im Diskurs bleiben, gerade natürlich im konservativen rechten Milieu und sind natürlich Gegenstand von Rezeption und Weiterführung, wenn natürlich auch nicht im linearen, im programmatischen Sinne, aber natürlich so wie jeder Gebildete, keine Ahnung, wie man ja auch ein Goethe mit sich herumträgt, nicht wahr? Oder von mir aus auch ein Heidegger, wenn man philosophiegeschichtlich interessiert ist oder auch mit Luthers kleinem Katechismus groß geworden ist, wie auch immer. Also wenn man diese Kulturgüter mit sich herumträgt, dann auch letztlich damit automatisch umgeht und sich von ihnen ja auch letztlich prägen lässt. Und in dem Sinne würde ich sagen, hat auch die konservative Revolution in Sonderheit aus meiner Perspektive natürlich die jungkonservative Bewegung auch weiterhin ihr Recht.
Ja, Das ist doch ein versöhnliches, wenn nicht gar ein synthetisches Schlusswort. Lieber Fenske, ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ich hoffe, unsere Hörer haben einen ersten Eindruck bekommen, was die konservative Revolution ausmacht. Natürlich, vieles musste unerwähnt bleiben. Man kann dem Hörer nicht abnehmen, sich selber damit befassen zu müssen.
Ich habe mich auch gefreut. Vielen Dank.
Das war Kat Echon, der Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder in den Shownotes.